Willkommen zu einer neuen Folge von Forza, einem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wiedermann, Fußballchef vom Blick. Und ich bin heute wieder seit ganz langer Zeit mit dem Florian Ratz in Zürich im Studio. Hoi Florian.
Hallo Tobi.
Schön, dich wieder mal zu sehen.
Ja, ich bin froh, bist heil zurückgekommen. Hast du ein paar Kilo zugelegt oder nicht?
Mal. Also das amerikanische Essens-Lifestyle hat an mir, ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Aber es ist, glaube ich, bei allen ein bisschen so, wo dort einen gewesen sind. Spurlos ist auch der Final nicht an uns vorbeigegangen. Ich glaube, wir können heute ein bisschen die Folge aufteilen mit ein bisschen Rückblick noch auf WM und Final und den Ausblick auf die Super League-Saison.
Auf den richtig grossen Sport, der bevorsteht.
Das Schöne ist an dem Final gestern, ich habe ein bisschen Lust auf die Super League bekommen.
Mhm. Ich habe irgendwann mal in den Chat geschrieben, ich freue mich auf Lausanne gegen GC.
Ja. Obwohl du zwar Basel-Servet abdeckst.
Habe ich doch noch nicht gewusst. Ich habe nur gewusst, ihr werdet sicher in die Westschweiz geschickt. Ja. Das habe ich gewusst.
Ja. Und es ist wirklich so. Also der WM-Kater heute hält sich in Grenzen. So, oh nein, es ist vorbei und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Sondern es ist auch ein Stück weit. Ich bin einfach heute Morgen recht glücklich aufgestanden, dass Argentinien nicht Weltmeister ist, kann man so sagen.
Hat dich das richtig?
Das
hat dich bewegt.
Ich habe im Fall wirklich irgendwann so um die zwischen 90 und 100. Minute, so, was machen wir heute im Podcast oder auch redaktionell, wenn das Argentinien jetzt noch irgendwie Weltmeister wird? Das hat mich wirklich richtig angeschissen. Ja, nein.
Messi, also, Messi halt, Messi. Ja. Super Messi.
Nein, ich find's, es ist wirklich eins von der langweiligsten WM-Spiele gewesen, von dieser WM, und selbst das ist noch schwierig gewesen zum Toppen. Ich habe wirklich mit dem Einschlafen, ich weiß nicht, ob es am Jetlag, ich habe dann irgendwann mal so bei euch einmal geschrieben, ich weiß nicht, ob es am Jetlag liegt oder irgendwie sonst ein bisschen in der Müdigkeit oder so, aber also mir sind die Augen zugefallen im Laufe der zweiten Halbzeit, wo ich dann wirklich so irgendwann mal gedacht habe, ist es echt unprofessionell, wenn ich während dem WM-Final schlafen und dann die Highlights einfach nicht morgen schaue.
Hast du viel Zeit gespart? Weil die Highlights waren relativ kurz.
Wobei es hätte dann schon noch, also so endlich mal eine rote Karte für Argentinien, habe ich mich schon auch sehr gefreut zu Hause. Und dann logischerweise das Goal vom Torres, wo alles entschieden hat.
Und das Goal, das aberkannt worden ist, weil wenn man jemandem auf den Zehen steht, dann fliegt man 7 Meter rückwärts. Also ich finde, das Spiel hat irgendwann, also so nach eigentlich nach 20 Minuten hast du gewusst, okay, die Hoffnung auf ein tolles Fußballspiel, die kannst du aufgeben, das geht gar nicht. Weil die einen spielen halt das, was sie spielen, und das ist nicht wahnsinnig aufregend, und das sind Spanier. Mhm. Und die machen genau das, was sie machen. Und wenn sie gegen Frankreich shooten, dann ist noch ein bisschen Aufregung dabei, weil du plötzlich denkst, der Franzose, warum gelingt dem eigentlich nicht? Und vielleicht, wenn der Mbappé mal 5 Zentimeter weiter hinten gestanden wäre, hätte sogar noch etwas theoretisch passieren können. Aber dort ist irgendwie klar, Spanien spielt das. Und Argentinien sagt, Fußball finden wir eine blöde Sportart. Wir machen etwas, wo es ist ein Gesamtlebenskunstwerk. Es geht darum, zu leiden und die anderen aber auch leiden zu lassen. Und es geht einfach darum, zu verhindern. Also den Höhepunkt habe ich fast gefunden, nachdem wir die Halbzeit Pause, wo man vielleicht auch noch drauf kommen, ja schon 26 Minuten alt war, mhm, sind sie ja dann noch mit deutlicher Verspätung hinter den Spaniern aus dem Tunnel gekommen. Und dann stehen alle schon bereit, aber die argentinische Ersatzbank findet, nein, wir laufen jetzt nicht ums Spielfeld um, sondern wir schleichen wirklich so in dem Tempo, wo ich damals bei 38 Grad im Schatten durch Basel oder Zürich geschlichen bin, über den Platz, einfach nur zum zeigen, wir verschleppen alles so. Mhm. Es ist eigentlich mehr so, es war eigentlich mehr Theaterkunstwerk gewesen. Und dann haben wir es schon geniessen. Also, es hätte dann auch irgendwie alle 15 Sekunden einen Pfiff gegeben, weil die Spanier dann einmal gefunden haben, ja, wenn die uns immer schupfen, dann schupfen wir halt zurück. So, ja, es ist etwas von dem gelebt.
Aber auch da, also die Intensität. Also, ich habe irgendwann ein Gefühl gehabt, mit mir anfangen, mir ist so langweilig, dass ich so angefangen mit mir selber reden, eine Art. und darüber überlegt habe, spielen die Spanier jetzt einfach so gut und bewegen sich so gut, weil es ist ja schon, also das hat mich ja schon fasziniert, wie die Mannschaft so als Ganzes sich einfach dauernd verschiebt. Also sie haben wirklich, es ist nicht ein paar, wie die Argentinier das ganze Turnier zelebriert haben, aber gestern auch nicht mehr. Vier rennen mal führen, vier bleiben hinten und zwei machen noch irgendwie ein bisschen Raumdeckung in der Mitte. Sondern es ist wie so ein Schwarm von Spaniern, der sich andauernd irgendwie angepasst hat. Und haben dann überlegt, spielen die einfach so gut? Oder ist die Intensität von der Argentinier einfach, also die haben sie ja auch nicht mehr so viel können faulen, wie es das jetzt gegen England oder gegen die Schweiz gesehen hast, wo ja eben alle zwei Minuten einem irgendjemand auf den Fuß gestanden ist oder einen Hinterkopf geschlagen oder was auch immer. Sondern sie sind dann sie haben das ein bisschen wie umspielt. Oder haben sie einfach gar nicht mehr mögen. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, im Laufe der ersten Halbzeit habe ich sehr grosse Erinnerungen gehabt an so erste Runde DFB-Pokal. Bayern München ist noch nicht so richtig im Saft, aber du siehst, also sind individuelle Qualität super, spielen gute Ball, sind nicht nervös, weil sie wissen, irgendwann schiessen sie das Goal. Und auf der anderen Seite hast du irgendwie Saarbrücken oder Dynamo Dresden, wo halt mal ein bisschen murrt und ein bisschen kämpft und ein bisschen fightet und haben noch irgendeinen 40-jährigen ehemaligen Bundesligaspieler vorne, der einen grossen Namen hat, aber viel laufen mag er nicht mehr. Ausser, dass die Stimmung einfach viel schlechter ist als im DFB-Pokalfinale. Und das ist so.
Die Argentinier haben doch so geshootet, wie sie die ganze K.O.-Runde geshootet haben. Also die erste Halbzeit hast du das Gefühl gehabt, sie sind eigentlich weich gekocht. Und die Spanier haben halt so geshootet, wie sie shooten.
Aber sind sie kaputt? Also weißt du, ich habe gefunden, die zweite Halbzeit gegen England ist eigentlich wahrscheinlich das Beste gewesen, was Argentinien gezeigt hat, die WM. Hat die so geschlissen, dass die im Finale nicht mehr haben mögen? Oder haben die sich wirklich so grusig vercoacht, ist das Ziel einfach gewesen, schaffen wir es irgendwie ins Penalty-Schiessen und dann mal schauen, ob der Martin ist.
Oder in die letzte Viertelstunde rein und dann hoffen, dass sich genau die Räume, eben dort, wo der wandernde Messi umeinander läuft, sich öffnen, weil Spanier dann vielleicht doch irgendwie mal...
Ja, du hast ja bei ihm das Gefühl gehabt, der hat jetzt nicht... Also, es hat eh erinnert an das, was haben sie so eine Roadshow gemacht in Indien, oder? So Messi in Indien vor einem Jahr, oder? Wo er und Rodrigo Paul dort unterwegs gewesen sind. Hat er dann mehr so ein bisschen, also ich habe es wirklich richtig schlecht und enttäuschend gefunden von der Argentinier. Also es ist von A bis Z sehr merkwürdig. Man könnte auch sagen, richtig komisch, vielleicht sogar scheiß Abend für den Fußball gsi. Die Eröffnungszeremonie ist eine Katastrophe gsi. Das Spiel ist eine Katastrophe gsi. Die Halbzeitpause ist eine Katastrophe gsi. Und nachher Pokalübergabe, wo es, glaub, was 47 Minuten gegangen ist, von Abpfiff bis Pokalübergabe.
Ja. Ich habe gefunden, es ist grossartig, dass der Finale in den USA genau so aussieht wie das Fußballspiel bei den Simpsons, wo ein Show-Wettkampf Mexiko gegen Portugal, glaube ich, stattfindet in Springfield. Und die ganze Stadt, keine Ahnung von Fußball, aber hey, das ist, glaube ich, mega toll. Und dann wird abpfiffen und dann wird einfach die erste Sequenz, einfach 17 Mal der gleiche Pass, einfach so im Mittelfeld. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Mexikaner haben einfach den Ball und spielen so hier und her und irgendwann schläft das ganze Stadion ein und der Kommentator schläft ein. Und genau so ist das Spiel gewesen. So wie sich der durchschnittliche Amerikaner Fußball vorstellt. Ich finde auch, wer so viel Geld zahlt für so ein Finalspiel, der bekommt dann halt so etwas.
Ja, stell dir vor. Das voll okay. Also es gibt keine Leute, die haben 50'000 aufwärts. Ich glaube, es hat Sitz gegeben.
Ja, so das macht einem ja nicht weh.
VIP-mäßig um die Million irgendwie ist spekuliert worden online. Also stell dir vor und dann schaust du so einen Match.
Ja, aber wenn du so viel Geld ausgibst im Schnitt, also wahrscheinlich jetzt ein paar Argentinier gegeben, wie bei jeder WM, wo ihr ein Heim und Haus verpfändet haben, zum die Match zu schauen. Und sonst macht es diesen Leuten ja nicht weh. Ich finde super die Rede, die du Tom Cruise gehalten hast.
Ist ja wichtig, dass er eine Rede hält von jedem Fußballspiel jetzt.
Die finde ich wirklich, die ist richtig gut gewesen. Ich glaube, die hat Gianni Infantino selber geschrieben. Und auch das Rausbrüllen, hat das so der Boxwettkampf?
Das sind
zwei. Das sind Boxansagen gewesen. Ja. Oder ein, ich glaube es auch, sind es Brüder sogar.
Halbbrüder, die sich erst mit 30 kennengelernt haben.
Gut, ja, das,
Also bewegende Geschichte.
Ich bin 50 geworden, bis ich einen von meinen Halbbrüdern kennengelernt habe, der auch über 20 ist. Also von dem her, das kann schon sehr bewegend sein.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn du willst Super Bowl machen, dann mach Super Bowl. Aber dann muss es gut sein. Und es hat irgendwie ausgesehen wie, wir finden niemanden, Madonna, und der Robbie Williams ist sich eh für nichts schade, der ist auch immer rum, der hat sich dann für seinen Auftritt damit gerecht, dass er wahrscheinlich der schlechteste Song, den er je mitgemacht hat, gesungen hat, der hat gar nichts. Und dann kommt Justin Bieber und die Koreaner sind eigentlich noch gut gewesen. Habe ich gefunden. Und das New York-Curly von diesen Kindern, das ist erfrischend gewesen. Doch,
nein.
Die haben wenigstens Freude gehabt.
Das einzige Highlight dann ist gewesen, dass der eine hat Uhren auf die Fresse gehauen dort, beim Rennen auf Dings. Es gibt wirklich ein lustiges Video, wie es der einen richtig nimmt.
Bei der Muppet Show haben sie durch einen Saxophonspieler ausgelassen. Finde ich gut eigentlich nicht. Der Sud. Aber vielleicht hat der auch einfach
kein Bock.
Vielleicht hat er auch gewissen und sagt, nein, so gehe ich nicht.
Dem seine glaub, Seele ist nicht krass.
Der Sud ist der Muppet mit Haltung.
Ja.
Also
es ist sehr, 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 sehr schlechte Werbung für den Fußball. Kann man so zusammenfassen.
Ja, und gleichzeitig ist es ja total Furz, Schnurz, Piep, egal. Oder was schon wirklich krass ist an einer WM, es hat so viele Sachen gegeben, wo auch wenn du dem Ganzen optimistisch gegenüber trittst, wo schwierig sind. Also der ganze Fall Balogun ist riesig und seitdem, oder? Und FIFA hat eigentlich gesagt, ja, die dürfen gerne alle Verschwörungstheorien von der Welt haben, weil ja, man kann bei uns mit politischer Einmischung etwas machen. Da geht etwas, da kann man etwas mischen. Oder? Aber es ist schnurzpiep egal, weil am Schluss ist die Sportart grossartig. Jetzt, der Finale ist jetzt blöd gewesen, aber der Sport ist halt toll. Man schaut denen zu und die können richtig gut shooten. Die Engländer und Franzosen haben noch schnell im Spiel um Platz 3 gezeigt, was passieren würde, wenn man nicht verteidigt. Also, dann gibt es halt 10 Goal. Also, es hat ja so ausgesehen wie bei der Baller League eigentlich, oder?
Mhm.
Also, das Goal von Bellingham.
Ja, was? Ja, die haben wirklich einfach keine Lust mehr gehabt.
Also der Mbappé hat ja unbedingt wollen,
Torschützkönig werden.
Genau, ich habe unserem Sonntagsblick, ich habe gar nicht gewusst, dass der Mbappé schon am 11. Schweizer Zeit abfiebert. Ich bin am 9. vor einem Fernseher gehockt und dann ist gar kein Fußball gelaufen. So gut habe ich mich vorbereitet auf den Spielplatz 3. Und ich habe unserem Produzent vom Sonntagsblick noch geschrieben, 6-0 für Frankreich, viermal Mbappé, weil der will jetzt einfach die Torjäger kommen. Hätte dann auch gelangt. Jetzt habe ich mich verfranzt. Aber ja, man kann Trinkpausen machen und alles. Und 104 Match, wo es sind wirklich zu viel objektiv, glaube ich, gesehen. Aber es ist wurscht, weil das Spiel ist toll und man hockt dort und dann jetzt hier wieder ein geiler Match und hier ist wieder eine super Aktion und alle reden von Rosinha und dann kann man 15 Milliarden einnehmen und die wieder so verteilen, dass man nochmal für 4 Jahre gewählt wird und alles ist super.
Ja. Wenn wir vielleicht noch schnell die positiven Sachen von Spanien erwähnen. Spanien wirklich mehrere Rekorde an dieser WM egalisiert oder aufgestellt. Wenigsten Gegengol, wenigsten XG-Wert gegen sich. Das musste ich ganz aus dem Häusli. Die meisten Clean Sheets. Älteste Trainer, der je WM gewonnen hat. Jamal ist der jüngste Welt- und Europameister. Längste ungeschlagene Serie. Ich glaube 38 Spiele jetzt. Fabian Ruiz, 50 Nationalmannschaftsspiel ohne Niederlage. kein Abschluss zugelassen in einem WM-Final. Also kein
Schuss aufs Goal.
Schuss aufs Goal. Und Argentinien die 4. Finalniederlage zugeführt. Nur Deutschland hat gleich viel. Also dort hat Argentinien eigentlich einen kleinen Rekord egalisiert.
Das wird sich extrem freuen.
Ja.
Ja, ich finde, dass Spanien so als Gesamtidee, finde ich das eigentlich noch recht spannend. Also das ist ja wirklich man hat zwar der Superstar, der kommende Superstar, jetzt in der WM schon nicht so gut gewesen, weil er auch verletzt war, Lamine Yamal, aber du merkst, der hat schon seine Freiheiten, aber weil sie die WM in dem System, weil sie auch mal gemerkt haben, nachdem sie da 0-8 und 10 und 12 gewonnen haben und dann plötzlich haben sie irgendwie gemerkt, wir kommen nicht mehr in den Strafraum rein, also brauchen wir schnelle Flügel und so, aber auch der tut sich ja sehr in das System reingeben, sonst funktioniert es einfach nicht. Es kann nicht so. Und die Grundidee, das finde ich eigentlich noch schön. Also ich finde auch, ich weiß nicht, ob ich den Trainer mag wirklich, der hat doch beim Rubiales da noch geklatscht, wo der seine super Rede gehalten hat, ich trete nie zurück und so, das weiß ich nicht, aber dass er sagt, ja, er ist ja ganz neben dran gestanden bei der Pokalübergabe, also wahrscheinlich
Bench von Donald Trump schien.
Aber ich war ganz auf der anderen Seite, ja. Genau. Aber im Guardian hat jemand gesagt, wenn man in 50 Jahren das Viertel anschaut, dann weiss man nicht, ist jetzt der links oder der rechts der Trainer von der Spanier. Aber dass er sagt, ja, die Mannschaft steht im Vordergrund, so schütten sie. Ich finde das, von dem her, dass sie jetzt gegen den Heldenfußball und das Leiden und Blut und Tränen von Argentinien gewonnen haben.
Aber also gleichzeitig, sie selber gelitten haben sie nicht. Sie sind einfach alle anderen zum Leiden gebracht.
Die Spanier?
Nein.
Also die Argentinier? Ja. Doch, die haben, ja, nach jedem Match sind sie doch in Tränen aufgelöst gewesen, ja, ob sie gewonnen haben oder verloren haben. Das hätte schon etwas. Ja, aber so zum Zuschauen finde ich es halt.
Ja, aber es ist schon faszinierend gewesen. Nicht spektakulär, aber faszinierend, wie souverän das alles war. Oder der Rodri, den ich jetzt gefunden habe, hat bei Manchester City alles andere als eine gute, also wahrscheinlich vielleicht sogar eine schlechteste Saison seit Jahren. Hat ja dann eine schwere Verletzung noch gehabt und so.
Pep hat aber gesagt, oder? Also nach der schweren Verletzung ist er auch darauf angesprochen worden, dass Rodri in dieser Saison nicht so dominant ist und nicht so toll. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, wenn er gut wird sein? An der WM.
Ja.
Und ich glaube, der Aufbau ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das der Pep Guardiola einfach zugestanden hat oder hat gewusst, dass es mental wird so sein, aber das ist auf die WM hin.
Ja.
Ja,
aber und wie der in einer Souveränität das Mittelfeld und
ja,
das dann auch, wie er immer wieder den Messi im Griff gehabt hat, also der Messi hat ja zeitweise ausgesehen wie ein Schulbub gegen ihn, wenn er dann auch, also hat er dann auch ein paar Fouls gemacht, wo eigentlich gar keine Fouls waren, weil der Rodi den Körper gut reingestellt hat. Cucurella, wo ich glaube, der ist fast die ganze WM ohne übertrippelt worden, durchgekommen.
Und ohne Nerven. Das ist sonst eine Nervtröte. Und der, an dieser WM hat
ja, man... Wenn der kurze Haare hat, wirst du das jetzt nicht sagen.
Doch. Er ist doch so eine... Ist doch eigentlich so vom Typ her, das Gefühl, würde er noch gut zu... Ja, würde er noch gut zu Argentinien passen. Und an dieser WM, ich habe zum Beispiel im Halbfinale gefunden, hat er geschootet wie ein junger Gott. So toll. Als Außenverteidiger so eine tolle Match.
Ja.
Ja, also das habe ich richtig, richtig toll gefunden an der WM.
Fabian Ruiz auch. So, ich habe auch so das Gefühl, oder, wenn ich jetzt, wir reden vor all diesen Stars von dem Turnier und Haalands und Zeug und Sachen, alles coole Sachen. Aber es hat schon ein paar Spieler, wo man würde sagen, wahrscheinlich so zu den most underrated Spieler. Oder was ist denn Dani Olmo? Finde ich einen fantastischen Fußballer. Schon seit er bei Leipzig dort auftaucht ist und halt einen unkonventionellen Karriereweg irgendwie via Dynamo Zagreb dann zurück auf Spanien. Bei Barcelona, wenn ich einmal schaue, hat er auch nicht irgendwie so immer so die hundertprozentige feste Rolle, habe ich das Gefühl. Kann man mich jetzt gerne korrigieren. Und bei Spanien einfach so gesetzt und macht das super. Ich finde schon, sie machen halt nicht, es ist so ein bisschen wie ein Saying aus der NFL, Offense wins games, Defense wins championships. Sie sind einfach im Defensivverbund, sind super gewesen und offensiv nicht das grosse Spektakel, aber einfach super. Und sie haben ja, der Trainer hat irgendwie das Teamgefühl sehr gut angebracht, oder? Also, zeig mir Nationen, wo ein Williams, wo der EM noch Stammspieler war und seitdem jetzt nicht zwingend schlecht geworden ist, ein Gavi, ein Pedri, alle auf der Bank hocken und es gibt keinen Ärger.
Pedri hat ja angefangen und hat er dann rausgenommen während dem Turnier, ich glaube es gegen Belgien, oder hat er zum ersten Mal nicht geschootet. Pedri hat sich, glaube ich, selber auch nicht gut gefunden. Ich habe interessant gefunden, ich glaube, das Formspiel, letztes Spiel vor Belgien, hat er selber offensichtlich in der Medienzone gesagt, dass sie nicht zufrieden damit, wie er shootet. Ja, Pau Kubasi, wahnsinnig. 19 ist der.
Großartig,
19, ja. Innenverteidiger. Also die Position und bei Barcelona, wenn du so die Champions League siehst, hast du das Gefühl, also der schwimmt halt, weil sie halt irgendwie müssen im gegnerischen 16er stehen als Innenverteidiger zum, und dann werden sie halt überspielt. Und du siehst, wenn du mit einer Abwehr shootet, wo ein bisschen tiefer stehen darf und ein bisschen abgesicherter wird durch Sechser, die ihre Aufgabe wirklich wahrnehmen oder halt nicht die Aufgabe haben, wir rennen ab vorne drauf wie die Wilden, das ist unfassbar souverän. Also toll. Und
der Laporte, siehst du auch nicht an, dass der seit 2 Jahren in Saudi-Arabien, nein, länger. Weiss ich, wie viele Jahre in Saudi-Arabien bei Al-Nassr spielt.
Das ist einfach eine gute Liga. Ist das nicht der Ronaldo noch dort?
Mhm.
Eben. Ja. Es hat mich gefreut, dass der Kubasi beste junge Spieler geworden ist vom Turnier. Da habe ich tatsächlich auch geglaubt, dass man dort auch bei dieser Wahl tatsächlich so ein bisschen auf Leistung schaut und nicht einfach auf Bling-Bling.
Das habe ich beim Golden Ball denkt. Ich bin mega überrascht gewesen, dass das nicht der Messi ist.
Ja, aber nach dem Match.
Meinst du, haben sie denn sogar bei der FIFA gefunden?
Sie haben einfach gefunden, kommen alle, also A, wenn wir alle da haben, dann können wir dann das können in die Hand drücken, also wenn nicht im Finale shootet, bekommt nichts, dann bekommen sie halt die vom Siegerteam, oder?
Und ja, aber bist du nicht? Also zum ganzen Skript von dieser WM hat doch gepasst, jetzt ja, der Messi noch das letzte Mal.
Ja, aber wenn Spanier so ein Finale spielen und es ist so, also und der Blindeste sieht, dass der Rodri etwas kann, dann, also gut.
Wie sieht denn das jetzt in Zukunft aus? Ich habe das Gefühl, die werden ja eigentlich nur noch besser. Also weißt du, ein Jamal, wie du richtig sagst, sie brauchen einen Mittelstürmer nicht.
Nein, offensichtlich ja, aber... Hey, das weiss ich doch nicht. Es ist ja wirklich, sie sind ja, wo sie 0-8 die Euro gewonnen haben, haben sie 1-0 gewonnen im Finale gegen Deutschland. Und die Süddeutsche hat dort den schönen Titel gemacht, das deutlichste 1-0 aller Zeiten. Weil ich glaube, die Deutschen haben irgendwie 2,5% Ballbesitz gehabt. Ja. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, also das ist es jetzt, oder? Der Fußball und kein anderer. Und das Tolle am Fußball ist ja, alle schauen das an, was passiert da, und irgendwie findet man immer doch noch ein Gegenmittel. Ich bin jetzt gespannt, also es lädt, ich meine, wenn du dich noch magst erinnern, in Katar oder so, du hast das Gefühl gehabt, Spanier weiss gar nicht, dass es ein Goal gibt auf der anderen Seite vom Spielfeld. Er spielt einfach quer, 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 quer und irgendwann mal pfeift der Schiedsrichter ab und dann denken sie, es ist ein mega cooler Match zu sehen, etwas haben wir vergessen.
Ja, und dazwischen hat der Morata noch 1000%.
Ja, genau. Also, ich weiss es nicht. Aber natürlich wirken sie jetzt so, aber vor dem Halbfinale gegen Frankreich haben auch alle gesagt, Frankreich wirkt, wie wenn sie nie mehr ein Fußballspiel verlieren und alles 8-0 gewinnen. Ich glaube nicht, dass es, also als Nationalmannschaft wird es niemals anders können kopieren als Spanien.
Ja.
Was noch gut ist.
Was ich wirklich mega glücklich bin, und also ich habe mich wirklich ein bisschen eingeschossen, schon vor dem Schweizer Spiel, schon bei Ägypten, was ist noch, Kongo? Nein, Kap Verde,
ja. Kap Verde, Ägypten, Schweiz.
Ja, so ab Kap Verde Spiel, ich vertrage die alle nicht mehr. Also die Romeros, die Medinas, die Otamendis, die Taliaficos, Paredes ist nochmal eine Liga sagen, für sich.
Wenn kommt der Paredes?
Enzo Fernandes. es ist so eine grusige Mannschaft. Es ist wirklich so eine grusige Mannschaft. Es ist wirklich, es hat mich richtig so ein bisschen triggert, wie man heute da gesagt, denen zuzuschauen. Und wie die auch mit all dem davor gekommen sind, was davor gekommen sind. Auch gestern wieder, dass der Paredes das Spiel beendet. Das ist also unfassbar. Und kommt ja dann noch rot über, weil er zuerst auf den Garcia losgeht und nachher, glaube ich, der Gavi noch im Zeug rumschupft. Molina haut am Rodri noch die Faust im Bauch, währenddem der zu den Fans gehen jubeln. Das war, glaube ich, Ungarn bis jetzt. Also, eben, ich habe das Gefühl gehabt, du zeigst ja Charakter in dem Moment von der Niederlage und im Sieg, und sie haben einfach beides. Also.
Ich habe es immer lustig gefunden, ich weiß gar nicht, ob es so häufig vorgekommen ist, aber ich glaube, mindestens einmal oder zweimal, wenn der FCB, der noch immer Argentinien geholt hat, wenn sie einen Innenverteidiger direkt aus Argentinien oder vielleicht noch knapp irgendwie durch die zweite spanische Liga mal gerutscht in die Schweiz geholt haben, dann hast du so bei den ersten Testspielen, ist okay, das gibt ein paar gelbe und vermutlich auch rote Karten bis Gaston Sauro, ich weiß nicht, von wo das da kommt, auf jeden Fall der mehr Testspieler oder irgendwie mit einem unbescholtenen Nazi-B-Schüttler oder Erstliga-Kicker probiert, irgendwie ein Schienbein dabei irgendwie jetzt abzutrennen, weil er sich gewagt hat, einmal den Ball anzunehmen. Ich glaube, wenn du in Argentinien Fußballprofi willst werden, wenn du nicht bereit bist, um ganz viele Linien auszutesten, kommst du wahrscheinlich gar nicht so weit. Ich glaube, das ist ein ganz krasser, ich weiß nicht, ob man dem jetzt Überlebenskampf will sagen oder so, aber das ist ja schon immer so. Argentinien, seit ich mag denken, wenn wir halt denken, Diego Armando Maradona, oder? Und Messi, das ist so Zauberei, aber rundum sind immer, oder Batistuta, das sind so Zauber, aber rundum sind immer irgendwie mindestens 8 im Holzfällerhemmli gesehen, wo geschaut haben, dass die anderen.
Simeone habe ich vorhin noch vergessen, ich aufgezählt habe. Leck, das ist auch ganz ein schlimmes Sieg.
Ja gut, das ist halt ganz der Pappe, gell?
Es ist wirklich.
Ganz der Pappe. Also, Diego wird ja stolz gewesen sein nach dem Englandspiel. Der Engländer wird es wahrscheinlich freuen, dass es ausgerechnet der junge Simeone ist, der Erstellungsfehler macht beim 1-0. Der schläft drauf ein. Sonst wäre er wahrscheinlich. Müsste direkt dort sein beim Torres, oder?
Mhm.
Und dann hat er noch die 2 Chancen, die er vergibt.
Jo. Ich glaube, du hast ja auch so Nico Patz zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Bei Gomo hat er mir so Spass gemacht, wenn ich dem zugeschaut habe als Fußballer. Du hast ein Messi, du könntest es ja auch. Also, du musst ja nicht.
Ja, es ist ja lustig. Also, auch gestern, sie sind ja einen weniger, gehen 0-1 in Rückstand. Und die letzten 5 Minuten denkst du, hey, die könnte ja noch einen Goal schiessen. Ist durchaus, also plötzlich spielt man dann führen und weil dann mehr als 3 vorne sind, kann sich dann der Messi so wegschleichen, oder? Und ist dann plötzlich so hinten dran, dort, wo du dann plötzlich merkst, dort hat auch der Cucurella einmal eine ganz komische Stellung, wo man nicht schnallt, dass der Messi jetzt den Ball über den Rand drüber läuft und dann kommt er plötzlich und so. Und dann denkst du schon, ja, warum macht er das eigentlich? Wäre es nicht überraschend gewesen für Spanien, wenn er das in der ersten Viertelstunde probiert hätte? Aber, ja. Schon gut, dass Spanien Weltmeister ist.
Findest du, wenn du dein Team so in Finale schickst, wie das der Lionel Scaloni gemacht hat, darfst du nachher brüllen wie ein kleines Baby?
Ah, ich finde grundsätzlich, man darf brüllen.
Gut.
Ja, nach einem WM-Finale. Es ist ja klar, dass sie werden heulen. Also, sie haben ja geheult nach dem Sieg.
Ja, aber also für das müsstest du ja dann schon auch Einsatz zeigen, damit darfst du nachher.
Das finde ich jetzt nicht so. Finde ich schon.
Vielleicht noch so zum Abschluss von dieser WM ein kleines so mit kurzer Frage-Antwort-Dings.
Mhm.
48 Teams oder vielleicht sogar 64, braucht es das?
Ich weiss, der Christian Finkbeiner, der mit euch da war, hat ja gefunden, dass Fußball ist nicht gut gewesen in dieser WM. Oder glaubst du so?
Er sieht das Turnier sehr, sehr, sehr
negativ. Findet, genau. Er hat wahrscheinlich, ich habe gedacht, er hat zu viele Schweizer Match geschaut, die wirklich nicht zu den Besten gehört haben, wenn man jetzt einfach nicht mit dem Fanherz dabei ist.
Oder mit dem Granit Xhaka im Herz.
Ja, wobei eben, ich finde, man darf Match immer mit 2 Sachen anschauen. Also als Schweizer, sie haben das gemacht, was man hätte machen müssen, um in das Viertelfinale zu kommen. Also, und dem hat es nichts zu merken, aber sie haben halt der grosse Moment ist noch der erste gegen Argentinien gekommen. Aber immerhin ist er noch gekommen. Mit emotionalem Aus. Ich finde, es sind zu viele Match im Sinn von, ich mag mich gar nicht mehr. Also, der einzelne Moment sticht gar nicht mehr führen. Weißt du, wenn du jetzt, also, wenn du einen Kleinen hast und will Kap werden und du hast aber nur einen Kleinen und der hat dann sein Höhedings, dann siehst du vielleicht auch noch den Match. Ich habe zum Beispiel Vosinha seine 87 Paraden gegen Dingsbums.
Spannend. Das ist, wie sie danach gespielt haben.
Ja, aber ich habe es nicht einmal nachgeschaut, ich habe es dann einfach gelesen. So. heute haben wir gesagt, ah ja, stimmt, Ägypten hat einen riesen Goal geschossen gegen Argentinien, der nicht zählt hat. Aber es verschwimmt so ein bisschen. Also du hockst vor dem Fernsehen und denkst, das ist ein cooler Match. Wirklich ein cooler Match. Der Österreicher gegen Algerien. Aber es ist schon wieder, also es ist so viel. Oder? Es ist so.
Ja, aber das habe ich ja bei der EM. Das habe ich schon bei der letzten WM gehabt. Ich habe ja, ich glaube, 32 Spiele im Stadion. Die Hälfte weiß ich nicht mehr, was ich gesehen habe dort.
Ja, klar. Aber es hilft nicht, wenn es noch mehr Match sind, oder? Und jetzt gehen wir ja auf 64 auf. Das ist ja sicher wie das Abend in der Kirche. Ja, sicher. Und dann ist es dann gar nicht mehr. Oder, eben, ich sag, keiner auf dieser Welt wird sich daran erinnern, dass die Schweiz an dieser WM geshootet hat. Haiti, Schottland.
Doch, wegen der Feld.
Schottland wegen der Fans, ja.
Aber das, ist das nicht auch ein Konsumproblem von der heutigen Zeit? Also, dass alles so schnell ist, dass man sich das Zeug gar nicht mehr merken kann und das langfristig.
Jojo, vielleicht.
Ich finde, es ist nicht zwingend zu viele Spiele gewesen. Ich glaube, wenn du das sagst, will dich berisseln lassen und wenn es in europäischer Zeit gewesen wäre wie die EM, dann hätte man das vielleicht auch noch ein bisschen cooler gefunden und noch ein bisschen mehr genossen. Aber ich finde, es hat jetzt nicht dazu gebracht, das Niveau, also, ich kann schon, eben, es gibt die Kongo-Beispiele, Kap Verde, Ägypten, wo sich da sehr gut gemetzelt hat.
Aber Ägypten ist eine afrikanische Grossnation, Fußballer.
Ja, wie viele Mal sind die in der WM gewesen, die letzten?
Ja, nicht klar, aber die sind im Afrika-Cup, also das ist eine grosse Fußballnation.
Ja.
So, es ist keine Überraschung, dass die mal mitschuten können, finde ich.
Aber, wie viele Mal hast du den Salah an der WM gesehen, in seiner Karriere? Ja, eben. Ich habe wie so gefunden, es hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass es mehr Geschichten gegeben hat oder so. Eben Kap Verde hat sich wahrscheinlich gar nicht qualifiziert.
Ja, doch, wieso nicht?
Ja, nein, sie sind ja über den. Kap Verde ist über Playoff. Sie sind ja ganz.
Ist mit der Kongo über Playoff gekommen? Kap Verde hat Gruppe gewonnen, meinte ich. Es war halt eine sehr schwache Gruppe gewesen, aber ich glaube, sie sind als Gruppensieger gekommen. Schwätze mal weiter.
Das zweite Mal, dass ich die verwechselt.
Kongo ist über die interkontinentale Quali.
Das definitiv, ja. Gegen Jamaika, oder?
Ich glaube, ja, genau.
Ja. Ich hab wie so das Gefühl, ja, dort ist vielleicht der eine oder andere noch gekommen, wo cool war, aber im Großen und Ganzen, also eben Usbekistan und all die Sachen, aus dem arabischen Raum hat es dann vielleicht schon ein, zwei zu viel gehabt. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie umverteilen kann, sonst verliert man ja die Stimme von der Verband. Aber ich finde nicht zwingend, dass es zu viel war, es sollte nicht mehr werden. Aber ich finde schon, es ist halt nicht so, an der EM ist es ein bisschen besser gewesen. Also haben die alle die Aufstockung kritisiert, aber die letzte EM habe ich jetzt noch cool gefunden mit all diesen Spielen. Ich habe dann mehr so gefunden, nachher, wo die Pause gekommen ist, im K.O.-Phase, also nach dem Viertelfinal, hat vielleicht auch mit der Schweiz zu tun, aber es war mit der Luft draussen gewesen. Wo du nicht mehr 15 Spiele pro Tag hast und dann nur noch eins am Abend und irgendwie so. Aber so viel zur kurzen Antwort.
Genau, nur mal ganz kurz, Kap Verde hat sich als Gruppensieger qualifiziert.
Gut.
Gegen Kamerun haben sie sich durchgesetzt, unter anderem Libyen, Angola, Mauritius und Eswatini.
So. Ja. Also von dem her weiss ich nicht. Also bei der nächsten WM könnte Mauritius dabei sein.
Genau. Ich habe ausgerechnet die 16 Teams genommen, wo eben bei Afrika ist es noch schwierig zu sagen, wer es nicht geschafft hat, weil die nicht noch so, also da habe ich auf den Kongo genommen und dann die mit der schlechtesten FIFA-Rangierung und sonst alle die durch Playoffs gekommen sind und die drei Mittel- und Nordamerikaner, die nicht Gastgeber gewesen sind, wenn du die 16 Teams zusammennimmst, die haben in 55 Matches sind die auftreten und sie haben im Schnitt 0,7 Punkte geholt. Und genau einer von denen, das ist Paraguay, der sich als letzter von der Südamerika-Gruppe qualifiziert hat, ist im Achtelfinale gestanden. Also von dem hättest du auch alle können daheim lassen.
Okay. Gut. Schiedsrichterleistung.
Boah. Die schlechteste WM, die ich mich daran erinnern. So schlecht. Ich finde es wirklich unfassbar schlecht. Nein, wirklich. Und der VAR war auch so schlecht gewesen. Habe ich gefunden.
Ja.
So. Aber es ist mehr so ein allgemeines Gefühl. Einfach so. Man hat den ersten Match angeschaut. Mexiko gegen Südafrika, wo auch ein ganz, ganz schlimmer Match war. Und die haben gedacht, die lassen viel laufen. Das ist eigentlich noch cool. Und je länger das gegangen ist, desto mehr man denkt, du, haben da vergessen, dass es geile Karten gibt. Man darf, also so, der War ist irgendwie nur eingeschritten, um irgendwie Breel Embolos und ägyptische Goals zu verhindern. Es ist eigentlich keine grosse Ungerechtigkeit durch den War irgendwie. Ist eigentlich aufgelöst worden. Ich mag mich nicht mehr erinnern.
Also wenn du Argentinien-Fan bist, definitiv.
Ja, klar, natürlich. Ja, so. Also, aber ich weiss nicht, wie hast du es gefunden?
Eine Katastrophe. Ja. Absolute Katastrophe. Und du mehr, also da, das heisst ja dann immer die europäische Arroganz gegen aussen und Gianni Infantino nutzt das Branding oder Framing ja mittlerweile auch, so der arrogante UEFA-Verband und eigentlich ist ja die Fußballwelt viel grösser und so. Aber, weißt du, man hat einen Halbfinalschiedsrichter gehabt, der nicht einmal ein War hat in seiner Liga. Also, der weiss gar nicht, wie das ist mit Pfeifen, mit War. Gross. Ich die gewisse Ansätze gar nicht überhaupt nicht verstanden. Ich meine, er jetzt im Final. Du, er hat sich einfach nicht das Skript gehalten, oder? Der Enzo Fernandes hat sich so überdreht, dass er gar nicht mehr können machen.
Ab dem doppelten Salto muss man geil gehen, glaube ich. Steht so im Fall.
Hat sich wirklich an mir gegeben. Nein, ich habe es wirklich sehr, sehr schlecht gefunden, was mich mega, was ich bis jetzt wahrscheinlich etwas vom fragwürdigsten gefunden habe, so generell, nicht auf einzelne Situationen bezogen, ist der War-Einschreiten bei Eckball, wo also zum Teil willkürlich ist er gekommen und zum Teil hat er es einfach nicht gesehen, wo du so vom Fernsehen der erste Dings denkst, ja, aber das ist eine ganz klare falsche Entscheidung. Also ich glaube, das kann man dann einfach sein lassen. Das kann man so, das Mistaken Identity, das kann man auch sein lassen. Und also,
außer du gehst jetzt auf dem ganzen Feld, gehst Schwalben sammeln.
Ja, aber War, ich meine, ich glaube, Gelrot hättest du ja jetzt auch dürfen den War kommen. Ja, also, wo ist der im Finale gewesen? Beim Paredes. Also, irgendeiner von diesen 8.
Nein. Gelrot darf nur kommen, wenn der Schiedsrichter Gelrot zeigt.
Nein.
Er darf nur zurücknehmen. Ja. Nein, sonst hat er nicht gehen. Und bei Eckball ist er so gesehen, er hat nur dürfen Eckball wegnehmen. Er hat keine dürfen geben.
Ja, aber auch dort ist er zum Teil gekommen und zum Teil nicht.
Weil sie gesagt haben, innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist so, es ist alles, eben auch das mit Mistaken Identity. Es gibt einfach, das ganze Gefühl ist, 2-3 Leute bei der FIFA entscheiden einfach irgendwie über den Finger in die Luft und dann wird Mistaken Identity irgendwie und dann muss IFAB noch schnell, also das ist die Regel, Hüter, wie wir immer schreiben, weil ich auch weiss, was es eigentlich ist, muss ich noch schnell irgendwie Sätze umschreiben, damit es dann wirklich passt und so. Boah. Aber das Gute ist ja, also in der Super League werden wir das alles nicht haben, weil wir haben 7 Kameras im Stadion, wo du eh nicht siehst, und eine Auflösung, wo eh niemand sieht, ob es ein Eckball ist oder ein Abstoß.
Auch da. Also weißt du, ich meine, die Super League hat doch profitiert von dieser WM. Also weißt du, wir haben ja da einmal wieder mal über Schiedsrichterniveau diskutiert in dem Podcast. Also an dieser WM kann man sich jetzt sicher orientieren, dass wir es besser werden in der nächsten Woche.
Was man schon auch muss, also ich finde schon jetzt noch zur Ehrenrettung vom Schiedsrichterwesen allgemein. Es ist halt schon krass. Also du siehst, wie weltweit der Fußball auf Fußballerniveau, wie professionalisiert das ist. Dass eben auch kleine Nationen, gut, sie holen dann alle ihre Spieler, die sind in Europa ausgebildet, aber trotzdem, die bringen 14, 15 Spieler an, wo du nicht das Gefühl hast, die spielen einen anderen Sport als die anderen. Und die Schiedsrichter sind halt nicht so weit. Du hast halt nicht weltweit Tausende von Schiedsrichtern, die hochprofessionell jeden Tag trainieren und dann nimmst du die 40 Besten. Das hast du halt nicht.
Also ich muss sagen, vielleicht noch zur Ehrenrettung von der Argentinier, der Schiri von Argentinien, ich habe den richtig, richtig gut gefunden. Bei Schweiz-Algerien ist das, glaube ich.
Ja, okay.
Wirklich sehr, gut. Sehr, sehr gut für Körpersprache, schön. Kommunikation.
Das ist sich halt auch vielleicht einiges gewohnt. Ich meine, stell dir vor, du pfiffst, ich sage jetzt keine Ahnung, du pfiffst deine Liga in Litauen oder so. Und nachher hast du Argentinier, wo du das Gefühl hast, wo es ab Geburt praktisch üben, wie man über ein Stuhlbein geht, damit es aussieht, wie wenn einem das Schienbein gebrochen worden wäre und gleichzeitig haut man ihm aber oben noch eins rein. Das ist doch völlig Überforderung.
Ja. Ich verstehe.
Die können das ja gar nicht, das ist ja auch, eben darum sage ich, es ist eigentlich eine Gesamtdarbietung gesehen von Argentinien, die können das, die können gleichzeitig so aussehen, wie wenn sie gefällt würden werden und dir noch einen in die Magengrube boxen, ja. Gleichzeitig.
Theaterschule?
Ja.
Was bei uns französisch ist in der
Ich weiß es nicht, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Liga so schauen, aber ich finde, es hat ab und zu etwas.
Braucht es so eine lange Halbzeitshow?
Unbedingt. Aber sie haben gesagt 11 Minuten und ich habe gestoppt. Und ab dem Moment, wo die Madonna mit
den Ronaldinho und Ronaldo
haben sie im Ronaldo irgendwie hinten eine Klemme reingemacht. Also das Lächeln hat so gequält ausgesehen. Da ist jemand mit der Pistole vor ihm gestanden und hat gesagt, wenn deine Mullwinkel 0,5 Grad runtergehen, oder was, ja, egal. Also sie haben 11 Minuten 30 gehabt. Also die Halbzeitshow war 11 Minuten 30 gewesen.
Einfach auf und abbauen, wenn noch ein bisschen
tun. Genau. Und dann ist der Argentinier noch schleppend auf seine Ersatzbank.
Nein, also jetzt, also, ich finde schon, ich finde, man kann es machen, wenn man will, so als Entertainment-Ding. Ich finde auch, Super Bowl hat ja eine mega Magie um die Halbzeitpause. Zum Teil wird nachher mehr darüber geredet weltweit als über das Spiel. Mhm. Aber man muss es besser machen.
Also der muss ein Nipplegate haben oder irgendetwas.
Nein, aber es ist...
Ja, nein, aber das habe ich gesagt, wenn du Super Bowl machst, dann mach bitte Super Bowl. Ja. Und nicht einfach die fünf, die du halt bekommst, die immer da sind. Also ich glaube, sobald FIFA irgendetwas macht, steht Shakira schon dort. Ich weiß nicht, ob die WM aufgelöst wird, wenn sie nicht mehr den Hüftschwung hat.
Ich glaube,
ob man trotzdem noch eine WM bis stattfindet.
2034 hat FIFA die Shakira klonen. So eine Schublade voll Shakiras hat.
Genau. Die macht das auch immer gut.
Das ja, ist, also ja. Die Songs sind das ja nicht schlecht, habe ich gefunden. Also nicht während der Halbzeitpause, sondern die WM-Songs.
Das wollte ich aber sagen, die haben eine ganze, früher haben wir gesagt, eine ganze Platte, eine ganze CD, ein ganzes Album rausgegeben mit Songs. Ich kann mich nicht an einen erinnern von denen.
Doch, das Die Die. Heisst Die Die.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ist das nicht ein italienisches Dessert?
ist ja wurscht. Ja, 2006 hat Shakira vor dem WM-Final gesungen. Das ist schon, 2006 ist Waka Waka, Waka, Waka. Schon festgestanden als WM-Song 2010.
Okay.
Und ich finde, der hat immer noch 1000-mal mehr als alles andere, was sie jetzt hier rausgebrünzelt haben.
Letzte Frage, bevor wir nachher wirklich zur Super League müssen. überlebt FIFA und Gian Infantino den massiven Image-Schaden von dieser WM?
Welcher Image-Schaden, Tobi? Sie haben 15 Milliarden eingenommen. Es ist die beste WM aller Zeiten. Noch nie haben so viele Leute so viel Fußball geschaut. Noch nie haben so viele Fußballer so viel WM-Spiel gemacht. Noch nie ist der Lionel Messi weniger in einem WM-Finale am Ball gewesen. Es ist die beste WM aller Zeiten. Und wer wählt denn ab? Kap Verde? Haiti? Irgendjemand in Afrika, der die Hoffnung hat, mit 64 Teams mache ich auch noch mit. Irgendein Asiat, der die Hoffnung mit 64 Teams mache ich
auch
noch mit.
UEFA will den Nasser Al-Khalifi lancieren.
Ja, gut, das fände ich, also ja, das ist ja dann auch super. Ja, dann kannst du aber auch, dann kannst du den Laden auch zumachen. Nasser Al-Khalifi ist nachher alles. UEFA, Exekutivkomitee, FIFA-Präsident, Fernsehrechte, Verkäufer als französische Liga-Chef, Paris Saint-Germain-Chef, Champions
League. BIN gehört doch auch noch.
Eben, ich meine Fernsehrechte-Käufer mit BIN, genau. Also ja, kannst du ja, also es ist top.
Irgendeine Randsportart hat er, glaube ich, auch noch irgendwelche Rechte. Oder mal gehabt.
Also.
Was ist das Highlight, das da bleibt? Oder etwas Positives?
Überraschend viel, eben und jetzt mein altes Hirn vermischt alles, aber überraschend viel coole Match. Wirklich guter Fußball. Überraschend wenig Also vor allem sind dann so ab 16 finde ich überraschend wenig so, du würdest jetzt sagen, die Argentinier sind das, aber nicht einmal die haben sie ganz durchgehalten, rein zynischer Fußball, der irgendwie belohnt worden ist. Ich finde grundsätzlich haben eigentlich die optimistisch spielenden Teams oder die, die sich zumindest, wenn sie das Messer am Hals gehabt haben, dazu durchgerungen haben, etwas Mitrissens zu bieten, haben sich durchgesetzt.
Gut.
Ja.
Das kann ich, ja, kann ich damit leben. Ich kann,
Dienst?
Ich finde die vollen Stadien. Ich finde, das ist das, was ich... Ich habe Katar WM ja super gefunden. Und das ist aber das, was ich vermisst habe, bis auf die nervige Argentinier, die auch dort schon alles übernommen haben. Ja, vor allem aus den europäischen Ländern ist gar niemand gross in Doha gewesen. Mexikaner, die Argentinier... Was ist das dritte Land gewesen?
Also Mexikaner hat es mega viel eben gehabt, oder?
Aha, ja. Das sind so die drei, wo am präsentesten gewesen sind. Irgendwas drittes Land.
Und Engländer hat es auch wahr gehabt. Also ja, zumindest in dem so billigen Hotel, wo ich unterbrochen war, die haben sich die so jeweils Bier weggesoffen zu oben und in der Bar.
Aber ich habe wirklich gefunden, ich kann mich an kein grossartiges Spiel erinnern, wo du wirklich gefunden hast, die Ränge sind leer und es interessiert gar niemand. Sondern es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut ausverkauft gsi und die Stadien sind auch alle mehr oder weniger top gsi. Bis auf Toronto habe ich ein bisschen fragwürdig gefunden und vielleicht hätte im Azteca-Stadion noch in der K-Phase eins mehr. Also ich, zum Beispiel auch das Arrowhead-Stadion in Kansas City ist also nicht viertelfinalwürdig, finde ich. Aber man hätte irgendwie am Mitte vom Land auch noch etwas müssen Spiel platzieren dann in der K-Phase. Also ich finde, das ist schon, das ist die ganze Holländer, die Schotten, selbst Bosnien, ja, ist ja dann ein riesen Aufmarsch gewesen, wenn ich nicht so auf dem Radar hatte, dass es so eine grosse Community hatte. Iran, mega viel, so. Ich habe das cool gefunden.
Ja, zeigt, dass also die USA und auch Kanada halt Einwanderernationen sind, ja, was gewisse politische Strömungen probieren, irgendwie zu vergessen im Moment. Ja, also mich hat jetzt nicht überrascht, ehrlich gesagt, dass die Stadien voll sind. Es war für mich nie froh gewesen, dass die Stadien werden voll sein. Weil in Nordamerika absurde Ticketpreise, glaube ich, viel akzeptierter sind als bei uns, oder nicht? Also wenn man so NBA und so Tickets anschaut und es gibt halt sehr viele reiche Leute auf der Welt, wo glaube ich, das schon auch noch, also so eine, das ist halt etwas, wo du nur einmal kannst erleben, so ein WM-Spiel.
Ich weiss einfach nur, wo ich Toronto, Ghana, Panama gesehen habe, dass das relativ fast ausverkauft war offiziell, habe ich gedacht, das haben sie geschafft
jetzt. Ja. Das ist jetzt hoch, bleiben die Ticketpreise jetzt so hoch? Also wird in Paraguay in 4 Jahren, wird man auch $5,000 zahlen für Paraguay gegen Schweiz.
Das weiß ich nicht.
Eröffnungsspiel. Oder ist es ein Eröffnungsspiel in Uruguay?
Das ist, glaube ich, in Uruguay.
Vermutlich ist es in Uruguay, weil die erste WM da
war. Ja, bei Marokko, ja, wir werden es sehen. Eins Problem nach dem anderen. Kommen wir zur Super League.
Wo Servet die Ticketpreise gesenkt hat. Nicht als Reaktion auf die WM.
Ja. Das ist eine erfreuliche Neuigkeit.
Ja.
Aber ich würde eigentlich gerne mal mit dem FC Basel einsteigen, bevor dann alle wieder die Nerven verlieren, weil wir zu viel über Zürcher Clubs reden. Du bist im Stadion bei FC Basel Juventus Turin Testspiel und du bist an der Pressekonferenz mit dem Stefan Dichtsteiner letzte Woche. Was hast du so das Gefühl bekommen rund um den FC Basel? Wenn ich so die Fans verfolge, ist sehr viel Negativität rum, finde ich.
Also was auffällig war, aber ich weiss nicht, warum das so war, gegen Juve war die Kurve nicht im Stadion. Das Mundskurve war leer. Und gesungen haben nur die Juve-Fans.
Mhm.
Weiss nicht, an was das gelegen ist, keine Ahnung. Die Mannschaft ist, wie wir es da, glaube ich, 100 Mal angekündigt, seit dem Winter angekündigt haben, recht umgestellt worden, also 8 neu. Was, wenn man es positiv anschaut, also, was man positiv kann sagen, sie sind schon da. Mhm. Natürlich sind jetzt viele erst in den letzten 2 Wochen gekommen, aber es ist halt in der Schweiz, die Schweiz shootet jetzt halt schon direkt nach der WM. Ich finde, sie haben sich Mühe, offensichtlich Mühe gegeben, die Deals früher zu machen. Und ich habe keine Ahnung, wie die in die Saison rein starten werden. Also die Vorbereitungsspiele sind schlecht bis...
Das heißt, sie gewonnen, oder?
Doch, sie haben Rapperswil 13-0 vernichtend geschlagen im ersten Testspiel. Und dann sind sie gegen den Grossverein Yverdon 0-3 untergegangen und dann haben sie gegen Vinti 2-2 gerettet. Ja. Wo Vinti aber, glaubst du, wenn sie einen Stürmer hätten, irgendwie auch 6-2 können gewinnen oder so. Aber das sind ja Vorbereitungsspiele und gegen Juve, ich kann das nicht. Also gegen aussen wird so präsentiert, alles ist super. Durch Stefan Lichtsteiner und Gerno Schokiri sind ein Herz und eine Seele. Durch Jonas Omlin ist geholt worden, zum glaubst alle die Jungen, die jetzt geholt worden sind, an den Ohren zu zupfen und dann sagen, sie müssen jetzt zuerst mal im FCB 3-4 Match gewinnen, bevor dass sie schon den nächsten Sprung machen. Stefan Lichtsteiner hat auch vor dem Juve-Match, das hat geheißen, er hat maximal 30 bis 45 Minuten Zeit, nachher ist es fast eine Stunde gegangen, hat lang geredet, hat auch gesagt, ihm geht es auch darum, den Spieler zu erklären, hey, anstatt dass wenn man 1-0 führt in der 85. und du bist schon der Eckfahne, vielleicht nicht nochmal irgendwie 3 Überstieg und richtig Goal ziehen, sondern vielleicht einfach mal schauen, dass wir den Match gewinnen, so. Das scheint ein Thema zu sein, wo sie probieren anzugehen. Mir ist auf das aufgefallen, wo der Stefan Lichtsteiner über Juve geredet hat, über seinen alten Club, seine alte Liebe, wo er 7-mal Meister geworden ist, damit, für ihn, also er ist zu dem Club gekommen, frisch, und es war wie ein Heim für ihn. Weil er gefunden hat, zum ersten Mal bin ich in einem Club, wo alle meine Ambitionen auch gelebt werden. Mhm. Ich bin da nicht der Nervige, wo immer sagt, da müssen wir noch etwas machen, und da müssen wir noch etwas machen, und da müssen wir doch noch mehr machen, sondern sagen alle, ja genau, und da müssen wir noch etwas machen, und da müssen wir noch etwas machen. Und das ist doch das, was er irgendwie nachstrebt. Er will doch eine Mannschaft haben, die jeden Tag jeden aufs Feld geht und will besser werden und besser sein als dann eben dran. Und wer nachlässt, der muss halt auf die Bank und so. Und ich weiss nicht, ob er das in Basel je wird haben, weil die Voraussetzungen halt ganz anders sind.
Wie siehst du seine Rolle? Wie erlebst du ihn jetzt in diesen Gesprächen? Weil du hast das Gefühl, wenn du mit ganz vielen Leuten, die den Schweizer Fußball verfolgt, intensiv verfolgt, auch hinter Kulissen gesehen, wenn du mit Leuten rund um den FCB redest. Also eigentlich ist ja die Wette, ist der Stefan nicht schon im Juli weg, im August, oder schafft er es bis in September und ist dann weg?
Also der Film ist schon gedreht worden und er heisst Dead Man Walking, oder? Also das ist ja jetzt das, was man von außen bekommt. Mhm. Also 2 Matches und dann ist er weg.
Ja, es wirkt so.
Ja, also ich kann das nicht sagen, ob das wirklich so ist, aber wir haben schon ein paar Mal
über ihn diskutiert. Man weiss doch das auch, ne?
Natürlich.
Also er wird natürlich das auch hören.
Ich finde, er hat wirklich vor dem Juve-Spiel einen guten Auftritt gehabt, dass er für seine Kommunikation immer wieder mal kritisiert worden ist. Ohne dass er jetzt gross in sein Innenleben hat blicken lassen, so ist er nicht. Ich glaube, er weiss es. Er weiss es. Dass er, wenn er die ersten 2 Matches nicht gewinnt, dass es schon rabeln könnte und dass es sicher von außen wird rabeln, das weiss er. Ich habe das Gefühl, er hat jetzt ein bisschen die Attitüde, ja gut, dann halt. Er setzt auf die Spieler, die er findet, sind die Besten. Das bedeutet, dass der Philipp Othele zum Beispiel einfach durchschüttet, glaube ich, oder ist schon noch ausgewechselt worden, und der Metinho gegen Juve, obwohl die ja auch klar eigentlich mit einem Preisschild in der Auslage stehen, und weil sie haben im Moment, jetzt haben sie, glaube ich, 28 Spieler, Feldspieler allein irgendwie. Mhm. Es ist ja klar, dass noch ein paar werden gehen, und natürlich sind das die potenziell teuersten, aber nein, die lassen jetzt shooten. Er sagt dann nach jedem Match, Othele, jawohl, das ist der, bei dem passiert etwas im letzten Drittel, mit dem will ich shooten. Metinho, klar, das ist mein Anker im Mittelfeld. Er hat auch gesagt, vor dem Juve-Spiel und 12 Stunden bevor der Andrin Hunziker dann in Zug gestiegen ist nach St. Gallen, Andrin Hunziker, mega tolles Profil, hat dann schon angekündigt, dass der wahrscheinlich wird gehen, er hat sich dann irgendwie noch gestoppt, aber gesagt, ja, mit dem hätte ich gerne mal noch ein paar Monate zusammen geschafft, aber dort scheint es auch so gewesen zu sein, es war letztes Jahr Vertrag gewesen, dass der andere natürlich einen Club gesucht hat, wo er weiss, dass er shootet, wie es weitergeht und jetzt nicht nochmal einfach irgendwie ein Jahr lang auf der Ersatzbank im FCB und nachher hast keinen Markt mehr, oder? Also, ja. Da hat es so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, er probiert es jetzt einfach so durchzuziehen, wie es ihm passt. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann tut es ihm, glaube ich, auch nicht weh, wenn es dann endet.
Wie siehst du denn die ganze Verstärkung? Hast du im Testspiel irgendwie schon Ansatz? Also ich finde den Jonas Harder finde ich sehr, sehr spannend.
Der hat noch nicht geshootet, der ist erst gerade gekommen, ja. Und der hat, glaube ich, einen Monat lang gegen den Ball ging und das ist, glaube ich, auch nicht viel gelaufen, so wie man es gehört. Also weiß nicht, aber auf jeden Fall, der ist überhaupt nicht fit. Das war klar gewesen, dass der noch nicht kann shooten gegen Juve. Also sie haben von Mjelby haben sie den Ludwig Malachowski geholt, Zentrumspieler, wo ich glaube, es richtig gut am Ball so Pass, so eine Ballverteiler ist. Der Akpe Victory, der heisst wirklich Victory zum Nachnamen, nicht zum Vornamen, wie es sonst bei afrikanischen Spielern der Fall ist, ist ein Innenverteidiger. Mit dem haben sie, glaube ich, vor allem Kopfballstärke wollen holen, weil die haben sie ja wirklich, da haben sie ein Problem gehabt. Ja,
hast du, glaube ich, gefordert, oder?
Genau, habe ich gefordert, ja. Wegen mir haben sie den geholt.
Genau.
Das ist, glaube ich, einer, der möglicherweise irgendwann mal bei Manchester United irgendwie mal auf irgendeiner Liste war. Also, weil der hat der Valentin Stocker vor dem Match gesagt, der hat er jetzt nicht auf dem Radar gehabt. Gross, wahnsinnig lange Beine, hat auch keine Angst vor zweigestreckten Beinen in den Stürmer rein zu geraten, wenn er gegen Juve bewiesen hat. Von dem sind sie, also der von da. Der Foto von Schutten. Ist ein Rechtsfuß, shootet halb links. Hat aber wirklich jetzt gegen Juve, finde ich, auch ein paar richtig gute Beine mit links gespielt. So. Und das, also Daniljuk und er, das könnte noch passen, so. Daniljuk eher als dann der Auslöser und er so als der Kämpfer und die Gratschen neben ihm. Und dann haben sie halt wie immer beim FCB 87 Flügel geholt, wo schnell und dribbel und einer wird funktionieren und einer wird nicht funktionieren.
Und ein neuer Stürmer.
Und genau, der Jean Zellar, der früher bei Lugano war und der Motorschützenkönig geworden ist. Wo jetzt aber zwei, drei Saisons, glaube ich, fast nicht geshootet hat, fast keine Goal geschossen hat. Wo aber.
QPR war er, Queen's Park Rangers.
Also, das ist schon in Deutschland gewesen, er ist schon mit dem Cedric Gitten.
Ja, er war ausgelenkt von Thurnau Düsseldorf, aber.
Genau.
Hat jetzt drei Jahre. Ja, Queen's Park Rangers gehört in der zweiten Liga England.
Ja, und hat dort nicht geshootet, hat bei Düsseldorf auch nicht getroffen. Hat aber jetzt, hat gegen Juve hat er zwei Szenen, wo du siehst, okay. Also man kann jetzt wieder mal den flachen Ball auf den Uri Pfosten spielen und dann hat es dort tatsächlich einen Stürmer, der auch probiert zu schiessen. Das ist schon etwas, was sie die ganze letzte Saison einfach nicht gehabt haben.
Ich finde es ein guter Transfer. Chris Bedia, wo sie ja sehr, sehr bemüht gsi sind in Basel, um den zu holen, was dann aber an den finanziellen Möglichkeiten oder, glaube einfach, irgendwie zu viel gefordert wurde, jetzt ist er ja auf Dubai gegangen. Spricht auch für die Situation. Wäre wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Statement gewesen und vielversprechender. Aber ich finde es ein guter Transfer.
Ich kenne ihn nur von den Lugano-Zeiten und dort hat er sehr vieles gebracht. Er hat nicht nur gut geschossen. Er ist ja auch ein Spieler, wo du den Ball kannst spielen und dann hebt er ihn davor. Also der Stefan Lichtstein hat als erstes gesagt, er ist ein guter Prellspieler. Genau. Ja, wann haben sie sonst noch geholt? Eben, dann haben sie eben außen, links, rechts, haben sie mehrere
so, Spieler geholt. So, von Provercelli.
Genau, so, wo die GC-Kessel so irgendwie halb füllt, oder?
600.000 Der
Oligbe haben sie scheinbar schon vor einer Saison geholt, ist dann zu Trabzonspor, hat überhaupt nicht geklappt. Ich glaube, der kommt so ein bisschen als Antätschen, zum Aufpäppeln. Das ist so ein kleiner, wendiger Dribbler.
Marktwert 4 Millionen.
Ja gut, aber wie viel FCB-Spieler mit Marktwert von 4 Millionen sind... Wann haben sie mal geholt? Demir? Also das muss ich sagen, dann muss es ja nicht klappen.
Okay.
Also der Soul, dort hat der Stefan Lichtstein, von dem halt er, glaube ich, richtig viel.
Ja.
Aber das muss jetzt alles noch irgendwie zusammenwachsen.
Wie siehst du die Negativität auch rund um, es geht wieder DNA verloren, man gibt einen anderen Hunziker aus der eigenen Reihe, Schweizer ab und holt viele Spieler von der ganzen Welt, was ja so ein bisschen, ja, schon die ganze Idee, die Transferidee war von den letzten Jahren. Und am Präsidenten alle Tagen. Ich habe schon das Gefühl, es ist schon, spürst du die Negativität nicht? Spür nur ich die, via,
wenn die jetzt alle, also, es wird einfach grossartig, die Saison wird eh super werden, weil entweder die funktionieren und nachher shooten sie toll und dann ist es egal, von wo dass sie kommen, oder es geht in die Hose und nachher brennt es neben dem Platz so, dass es für uns unterhaltsam wird. Natürlich nach der letzten Saison ist man jetzt in Basel, hat man nicht das Gefühl, dass man gerade zum Meistertitel tanzt. Ja.
Wieso nicht? Also
weil halt die letzte Saison, weil man halt das ganze letzte, also seit der Winterpause und eigentlich schon seit November halt Schrott geshootet hat und keine Match mehr gewonnen hat und nicht einmal nach Europa gekommen ist. Darum halt. Und also was auch noch krass war, Stefan Lichtsteiner ist ins Stadion gekommen, gefeiert worden, abgefeiert worden, Fanschal umgehängt, Foti da, Foti dort, Selfie da, Spruchband, Jubeltrubel, aber halt von den Jubelfans. Mhm.
Gut, ich merke, du musst mir eine DNA-Frage ausweichen, dann tun wir die so mal.
Natürlich, also das Transfermotto ist, wer bei uns im Nachwuchs war, wird nach Wiel ausgelehnt oder darf nach St. Gallen gehen und wer nicht bei uns im Nachwuchs war, holen wir mit der Hoffnung, dass sich der Marktwert verdreifacht. Dann bist du bei 12 Millionen und einer, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, geht halt nicht für 12 Millionen. Aber das ist ja nichts Neues.
Ja, oft du auch.
Ja, das ist, da hat sich irgendwie, das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt, oder?
Wer ist für dich so Meisterfavorit eigentlich so?
Wenn du willst mich auf, Also, erstens kann man ja als seriöser Journalist, und das weißt du ja auch, Mitte Juli doch nicht sagen, wer die beste Mannschaft hat in der Schweiz, weil das Transferfenster schon bis zum 8. September offen ist.
Ja.
Also das kann niemand wissen.
Kann alles passieren.
Niemand wissen es. Aber ich finde, schaut auf Servet. Aber das habe ich schon Ende letzte Saison gesagt.
Ich kann eigentlich den Übergang machen zu IB. Weil IB ist wieder recht am Geld ausgeben.
Also sie haben Cedric Cesiger geholt und Isaac Schmidt. Haben sie sonst noch
geholt? Und der Dominik Pech. Haben sie ja fix.
Ah, haben sie fix, ja. Aber, ja. Aber der Dominik hat ja das ist sehr herzig gewesen. Der hat doch seine Vertragsverlängerung in der Mixzone ausplaudert, oder bevor das der Club.
Das weiss ich.
Doch, das ist. Oder im Fernsehen oder so. Ja, ich glaube, gerade nachdem er sein erstes Goal geschossen hat.
Passt die Verstärkung und die Anführer und so, wo wir.
Ja, was findest du?
Ich sehe jetzt gerade Cordova, ist ja wieder zurück.
Ja, Levin Blum ist auch zurück, aber dann wird wahrscheinlich auch nicht bleiben, oder?
Imeri
ist auch zurück.
Ja, ja, ist eigentlich ein Totalversagen als IB, wenn du nicht kannst integrieren in einer Form als in das Kader. Aber man hat es irgendwie, ja. Ich bin unschlüssig. Also für Super League, weißt du, wenn jetzt nicht auf Marktwert und Wiederverkaufswert und alles acht ist, habe ich das Gefühl, Isaac Schmidt und Cedric Cesiger sind zwei sehr, sehr, sehr starke Transfers. Zwei Schweizer, zwei, die ihr Auslandabenteuer ja, gehabt haben.
Ja, der Schmidt wird sicher nochmal gehen, habe ich das Gefühl.
Ich war jetzt bei Leeds, bei Werder Bremen. Und das ist ja dann schon auch ein Eingestehen zurückgekommen. Die sehen die also jetzt nicht als Sprungbrett, sondern ich habe das Gefühl, denen hat man jetzt auch eine Mission IB verkauft. Würde ich jetzt behaupten. Ich glaube schon, dass das zwei, ja, starke Sachen können sein. Ich weiss aber wieder nicht, ob die von dieser Persönlichkeit die Leader sind. Also qualitativ ganz sicher auf dem Feld auch top, aber ob sie nicht so Eddie Milsons werden, die dann halt gleich nicht das Anführer-Vakuum füllen, wo man seit 3 Jahren gefühlt darüber reden bleibt.
Cedric Cesiger finde ich ein richtig guter Transfer, ohne dass sie jetzt alle seine Spiele zuletzt in der Bundesliga gesehen haben.
Das war top im Fall der Rückrunde auch bei Augsburg. Also wirklich richtig gut.
Weil der war als junger Bibe gewesen, der hat auf Kunstrasen funktioniert. Er ist erst 28, also seine Gelenke sind noch einigermaßen Kunstrasen tauglich. Und ich glaube schon, dass er Führungsqualitäten hat, vielleicht jetzt nicht als Lautsprecher, aber als Leistungsträger. Und Lautsprecher hast du ja schon im Team. Also Lautsprecher. Du brauchst ja nicht nochmal einen, der alle Interviews geht, abspülen. Das macht ja der Loris Benito für dich. Verdankenswerterweise. Du bräuchtest ja einen, der dir halt 30, 34, 38 Matches in der Innenverteidigung shootet, der eine gewisse Grundgeschwindigkeit hat, der mit Kunstrasenfußball zu Schlag kommt und eben wo nicht verletzungsanfällig ist. Und er ist, also in meiner Erinnerung ist er schnell, er hat eine gute Spielauslösung und er kommt mit 28 zurück in die Schweiz. Das spricht dafür, dass er einen guten Lohn bekommt. Aber das spricht auch dafür, dass er das Gefühl hat, okay, ich will jetzt mal nochmal Meister werden. Ich will jetzt hier etwas erreichen. Ich habe jetzt unter das Mittelfeld, Bundesliga, Abstiegskampf, das habe ich jetzt gehabt. Ist cool gewesen. Ich weiß gar nicht, wie seine familiäre Situation ist.
Kind.
Also, genau. Ja, ich finde, das kann so ein Eckpunkt werden in deiner Mannschaft, wo dir 3-4 Jahre hebt.
Wenn nicht mehr.
Ja, wenn nicht mehr. Aber ja, ich meine, aber ich finde, das ist ein guter Transfer. Und Isaac Schmidt habe ich bei St. Gallen den lustigsten Linksverteidiger gefunden, den die Liga hatte damals. Weil immer etwas passiert ist, entweder vorne oder hinten. Aber sie haben ihn als Rechtsverteidiger geholt. Wenn ich das richtig mitbekommen habe aus Bern, weil mich getitelt, einbeholt einen neuen Linksverteidiger und dann habe ich die Nachricht bekommen, nein, den haben wir im Fall als Rechtsverteidiger geholt. Das ist ja auch Rechtsfuß. Darum ist er auch so lustig gewesen als linker Flügel. Also hat er so Schienen, ich glaube, mit der Dreierabwehr hat er gespielt. Linke Schienenspieler. Er hat jetzt aber einfach, seit er ins Ausland gegangen ist, ist halt gar nicht mehr gegangen, gell?
Ja, außer dass er mal bei der Nazi war.
Aber kurz ist die
Also, der hat schon Qualität, um einer der besten Ausverteidiger der Liga zu sein, eigentlich.
Wenn er so shootet wie in St. Gallen und ab und zu sich daran erinnert, dass sein eigenes Goal hintersteht, sonst, wenn der Hartscham links und ihn rechts hast und ihn in St. Gallen Forum, dann wird es auch lustig für die Gegner. Also. Aber ja.
Brauchen sie noch etwas?
Also, sie müssen ganz viele Spieler abgeben, oder? Viel zu viele Spieler im Kader und auch noch Türi und solche, die keine Zukunft haben und so, oder nicht?
Ja. Also der Zimba hat jetzt auch nicht gerade Bewerbung geschrieben, abgegeben für... Ja, ich weiss, dass der Johnny Aspiensen ist mal noch, glaube ich, im Frühling ein Rechtsthema gsi, aber der hat sich jetzt für... Also der hat nicht will, nochmal eine Super League und er hat sich jetzt für Deportivo La Coruña entschieden. Das hätte ich schon auch gesehen bei IB oder Basel. Ich hätte sehr, sehr gern gesehen bei einem Team, wo
dann nicht das Gefühl hat, wenn ich den Ball abgebe, bekomme ich nie mehr zurück, ja. Darum schieße ich jetzt einfach.
Ja.
Kann ich jetzt als junger Spieler begreifen, nach dieser letzten Saison bei der Super League, dass du nicht das Gefühl hast, du musst die Liga nochmal haben? Weißt du, wenn die letzte Saison jetzt irgendwie eine super Saison gewesen wäre, wo sich die beiden, keine Ahnung, Monster, Basel und IB oder von mir aus FCZ und, keine Ahnung, und Servette um den Meistertitel balgt hätten und du hast das Gefühl gehabt, dass, wow, das ist richtig cool und da wird richtig guter Fußball gespielt. Ja, aber also das, was er miterlebt hat, hat er schon gesagt, das ist okay, gehen wir nach Spanien. Ich glaube, die können dort shooten, habe ich gehört. Spanien.
Ja, wobei jetzt Deportivo La Coruña auch nicht gerade die Übermann
sind. Sind aufgestiegen.
Eben.
Ja. Ich mag mich noch erinnern, die sind mal noch in der Champions League gesehen, die sind mal Meister gesehen. Oder?
Kein.
Sind die nicht, haben die nicht, ist nicht der Scaloni mit diesen Meistern? Ach, weiss. Egal. Halbwissen gefährlich.
Ja, also ich mache noch einen Schritt um das Servet um, wo du jetzt da zu Luzern ist für mich eine Wundertüte.
Ich glaube für Luzern auch, ja.
Luzern ist für mich sehr stark ins Transferfenster reingestartet, hat mich überrascht mit Bertone, hat mich überrascht mit Loic Lüthi, und jetzt ist so die Frage, wohin geht's?
Scaloni, spanischer Meister 2000 mit Deportivo La Coruña.
Gut.
Krass.
Kannst du ja doch gleich noch ab und zu etwas so, merken. So. Und jetzt aber Vasovic weg, Adrian Bayrami auch weg, Pascal Lorenz weg, Spadanuda weg, hat man schon gewusst. Ja, wie, wohin geht das? Man ist so unklar, für mich ist so wie gedacht, ja, Vasovic hat mir jetzt so einen guten Deal gemacht, das kann man jetzt in 2-3 Spieler investieren, die absolut super, super League-Niveau haben, um sich irgendwie verstärken. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das passiert, so was ich höre.
Ich finde, zuerst mal darf man sagen, der André Vasovic, der für 6 Millionen etwa, oder?
Mehr.
Ich glaube, mehr, okay. Wo für mehr, wie viel?
Fast 7 Millionen Schweizer Franken. Plus.
Also der André Vasovic, der für etwa 10 Millionen zu Brügge geht, das ist schon mehr, das hat sich der FC Luzern schon erarbeitet. Dass Clubs das Vertrauen haben, wenn einer sich bei dir nur schon halbwegs durchgesetzt hat. Also ich meine, er hat toll geshootet, aber ein Viertel Saison. Da kann man holen. Und ja, der kann sich bei uns natürlich dann noch weiterentwickeln auf einer höheren Stufe. Aber das ist eine gute Wette in Zukunft. Da geben wir ein paar Millionen aus. Das hat sich der FC Luzern wirklich jetzt über x Jahre erarbeitet. Weil es ist nicht so, dass du als ausländischer Club gehst und denkst, Luzern, Spitzenclub, oder die walzen mit ihrer Nachwuchsarbeit, spielen die immer oben mit, spielen immer europäisch, du kannst sie immer vergleichen, zumindest auf Conference League Niveau. Sondern nein, die shooten einfach in der Super League. Und ab und zu, und meistens scheiden sie irgendwie im Viertelfinal gegen einen Unterklassigen im Göppus.
Ja.
Und das ist viel wert.
Also dass du jetzt mit Jashari, Britschki...
Vasovic, also Britschki ist ja auch nach 2,5 Minuten irgendwie ist der ja weg gewesen, oder?
Das
funktioniert nur, wenn andere Clubs deiner Ausbildung vertrauen. Ja. Und das finde ich, dass es ist mega schade für Luzern, dass sie nie so oben mitschuten, dass sie sich könnte leisten sagen, hey André, komm, wir geben dir noch einen besseren Vertrag und dann gehst du in einem Jahr für 12 Millionen oder so. Aber das ist eins und das andere. Ich bin auch total überrascht, ich denke, das haben sie mega clever gemacht, holen sich so Spieler, wo eben Loic Lüthi, wo wirklich ein toller Verteidiger ist, wenn sie Körper hat. Und dann so einen Bertone-Meister wegschnappen, wo du genau weißt, was du bekommst. Und das hilft dir extrem, so einen im Team zu haben. Und sonst haben wir aber so ein bisschen das Gefühl, wartet man darauf, bis endlich der Rechtsstreit gelöst wird. Und hat man dann Schiss, dass dann eh alle weg sind. Ich meine, der Bieri, wo jetzt immer die Löcher gestopft hat, hat vielleicht keine Lust, jetzt nochmal Löcher zu stopfen. Vielleicht gehen die 7 Millionen jetzt halt in irgendwelche Löcher.
Das ist gut möglich, ja.
Sie haben keinen Goalie. Also,
da kommt jetzt einer, der von Frankfurt.
Holen Sie den jetzt. Das ist Simon Simoni.
Ja.
Simon Simoni, albanischer Nazi-Goalie. Simon Simoni, den musst du eh holen. Also wenn du kannst einen Spieler holen, der Simon Simoni heisst, finde ich, musst du ihn eigentlich holen.
Ja.
Das 21, aber der hat jetzt Probetraining, also das gibt es offensichtlich noch, man macht noch Probetraining. Der hat auch jetzt geshootet im Testspiel, ohne Vertrag. Also ich finde es schon noch lustig. Das letzte Spiel Kaiserslautern hat auch nur 3 Spiele gemacht und dann haben sie den Raphael Ratke noch geholt, oder? Das ist der Biel-Cup-Held, Goalie,
genau.
Wo Luzern Vergangenheit hat. Ja, er war bei Biel, dann ist er zu Schaffhausen.
Ja.
Also Cup-Final, Biel ist er, genau. Und dann zu Schaffhausen und der ist ja ehemaliger FCL Junior.
Und der Aurelio Oehlers.
Okay. Ja, ich finde, also ich weiß es nicht. Bleibt denn der Matteo Di Giusto? Tobi?
Ich habe das Gefühl, der Matteo Di Giusto, ich meine, man hat bei Winterthur, mega schönes Liebling übrigens, ja. Man hat ihn immer unterschätzt bei Winterthur. Irgendwie habe ich so das Gefühl, alle haben gedacht, wann mache ich jetzt den nächsten Schritt? Man hat x-fach, ich glaube, du noch in deinem alten Podcast und ich in meinem alten Podcast darüber, so, wann macht der den nächsten Schritt? Dann ist er ja für das Schlusszeichen nur zu Luzern, Top-Saison gespielt, und jetzt ist so wieder, ich habe einfach das Gefühl, der wird immer unterschätzt. Und das kann ein Vorteil sein wie der FC Luzern, dass man ihm auch da wieder aufgrund von Physis oder was auch immer, Wiederverkaufswerte da, so der ganze Sprung jetzt in die Bundesliga oder so nicht zutraut und darum vielleicht nicht zuschlägt. Aber ich finde auch, als ein Basel oder ein IB, wo ja die finanziellen Möglichkeiten hätte, um so einen Spieler zu holen, eben, es passt dann wahrscheinlich nicht in gewisse Sachen, aber ja, also es kann das Transferfenster ist noch lang, aber ich glaube aktuell.
Also für Luzern,
nicht viel Angebot,
für Luzern war es gut, wenn er bleibt. Ich habe immer gefunden, und du hast überhaupt nicht begriffen, aber da gibt es vielleicht andere Themen dahinter, warum das er nicht der. Für mich war er der klassische Marcus Arno-Nachfolger beim FCZ war. Ich, also, ist ja mit FCZ-Vergangenheit.
Tino Lamberti, noch ein Sportchef.
Also ich habe das nicht begriffen. Also, für Luzern, von Luzern aus habe ich es begriffen. Ich habe nicht begriffen, warum das Zürich nicht von Winterthur weggeholt hat. Ich habe es wirklich nicht begriffen. Aber, nicht.
Ist das ein Übergang zum FCZ?
Hat der FCZ irgendetwas gemacht?
Kevin Spadanudo.
Mhm.
Geholt. Ja, und der Heinz Lindner.
Jo,
und der Zavo verkauft.
Ja, und Daniel Denun ist wieder zurück.
Einfach vielleicht noch schnell, dass wir darüber geredet haben. Ich meine, Brügge hat jetzt mehr
Schweizer mehr als der
gute Schweizer Spieler als viele Super League-Clubs. Das ist ja eigentlich ja, unfassbar.
Ist einfach ich habe gedacht, Jan Sommer hat zum FCB in der Gang und hat unterschrieben und dann hat er erst gemerkt, oh nein, es ist ja Brügge.
Ja. Dem muss vielleicht Jan Sommer dann mal erklären, wieso das. Klar, Champions League hast du mit Brügge. Hast schon nochmal ein bisschen.
Wie? Also.
Ja, aber wenn das in dem Alter. Also.
Ja. Verdienst sicher mehr, als der FCB bereit war und gewünscht vermutlich auch
okay.
Mehr.
FCZ?
Also, so wie mir erzählt worden ist, sollte das Geld vom Cevallo Zava eigentlich ein bisschen zumindest in, nein, geht wieder zu Pisa zurück, ein bisschen eigentlich in einen Mittelfeldspieler fließen, hat es geheissen.
Das ist der Kevin Spadanudo.
Das kann nicht der Kevin Spadanudo sein, von der Position her. Und sonst geht einfach nichts. Also, das ist sehr ein Budgetsummer, oder? FCZ hat eine Budgetsumme aus.
Das ist aber auch klar. Also.
Ja. Also Budget noch nur in dem Sinn, weil vielleicht geht einfach alles Geld ins 82-köpfige Trainerteam, wo mit dem Marcel Koller.
Das ist sicher nicht günstig. Und der Yannick Becher buchen als Model für das neue Auswärtsliebli, das heute präsentiert
wurde. Ist das teuer, meinst
du? Ja, nein, aber also ich weiß nicht. Also Yannick Becher ist ja nicht mehr Teil von dem Team.
Aber er ist ja the face vom Club, oder? Sie haben doch gesagt, dass er weiter wird im Dings und Bums. Er ist der Carly Odermatt vom FCZ. Glaub's. Wenn du noch weißt, wer der Carly Odermatt
ist. Ja, ich weiß.
Also, positiv, Philipp Kenny ist noch da.
Philipp Kenny ist da.
Das kann helfen. Wenn der wird bleiben, dann hat du einen, der weiss, man muss ab und zu ein Goal schießen, ja. Der macht das auch. Und du hast mir das, glaube ich, immer wieder mal erzählt, dass er auch im Team innen eigentlich ein Leader ist. Absolut. Mit eigentlich das Wort eigentlich streichen. Ja, Leader ist.
Leader.
Was ja nicht immer logisch ist, wenn man als ausländischer Spieler kommt aus der Türkei und vielleicht schon den Koffer gar nicht ausgepackt hat. Und von dem her ist das positiv und sonst.
Der Chill Stiel ist der Startelf gestanden gegen Kräuter Fürth.
Hast du ein bisschen gekühlt?
Wieso?
Vor Rührung, vor Freude. Du bist der Gründer vom Chill Stiel Fanclub, oder nicht?
Ja, Ich habe beim Zara habe ich es verpasst, bin ich erst Mitglied Nummer 2 gewesen, nachdem du. Jetzt bei Chill Steel bin ich wirklich auf vorderster Front. Ich finde es schon noch krass, die Aufstellung gegen Greuther Fürth, Lindner im Goal, Hoca, Sauter, Volken ist zurück, Schödler, Steel, Di Giusto. Sehr viel jung. Jung.
Es scheint ein bisschen Zürcher Motto zu sein. Also der Stadt. Real.
Ja, aber mit das, ich frage mich nicht, ob das langt.
Ich habe schon Ende letzte Saison gesagt, wenn sie nicht viel machen, dann shooten die auf keinen Fall um Top 6 mit. Und jetzt haben sie gar nichts gemacht praktisch. Und die Hoffnung ist halt, dass der Marcel Koller so einen organisierten Fußball, und das haben wir jetzt an der WM gesehen, gut organisierte Mannschaften, können weit kommen, so einen organisierten Fußball macht, lässt noch shooten. Aber das, dann, bis ausgesehen wie, ja, der macht jetzt das halt, dass es dann trotzdem irgendwie gegen, in dieser Chaosliga dann irgendwie langt.
Ja. Ich bin mega gespannt auf den Marcel Koller. Oder ihr habt alle eure Historien mit dem Marcel Koller. Mit jedem, den ich da im Fußball Rosso verblicke, rede, ob jetzt bei St. Gallen, GC, FCB, österreichische Nationalmannschaft, Köln, ab und zu bei Al-Ali, wo war er?
Ja.
In Ägypten. Lang. Alle haben ihre Geschichte mit dem und Al-Ali ihr Erlebnis und so. Ich 0,0. Ja. Und ich höre einfach schon wieder Sachen oder von Ex-Spielen und so ein bisschen das Narrativ, dass er es eigentlich nie mit jungen Spielern können, egal wo er war. Was ein völliger Widerspruch ist zu dem, was jetzt da beim FC geplant wird. Darum bin ich mega gespannt auf ihn.
Ich habe eigentlich keine Geschichte mit ihm. Ich habe dort für den Tagi über den FCB geschrieben und ich glaube, der hat Tagi gerade Batz gekauft und dann bin ich gar nicht mehr so dort rundum gesehen. Er hat einfach ein grossartiges, also er würde es so nicht so sagen, aber er hat einfach eine von der tollsten Geschichten in der jüngeren Geschichte vom FCB gesorgt, also ist dabei gewesen, er hat nicht dafür gesorgt, indem dass er entlohnt worden ist aus seinen Kurzferien aus dem Engadin, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, zurückgefahren ist auf Basel, sein Spind geräumt hat und am nächsten Tag ist der Marco Streller nicht mehr Sportchef gewesen oder am übernächsten Tag vom FCB und der Marcel Koller ist weiter Trainer gewesen vom FCB und der Patrick Rahmen ist in Aarau geblieben, obwohl er eigentlich, glaube ich, den Vertrag schon unterschrieben hatte beim FCB. Das ist damals so. Und das ist ihm nachgegangen. Ja. Er hat dann irgendwann einmal gesagt, ich glaube, wenn er dann wirklich gegangen ist, also er hat eigentlich eine Medaille bekommen für das, was er in Basel erlebt hat.
Gute Voraussetzungen für ihre Leidensqualitäten als FCZ.
Was ihm immer vorauseilt, ist eben das sehr ernsthafte, nüchterne, gesehen, aber auch, was er für Spieler hat und dann die einsetzen und ja, sicher nicht der 17-Jährige neu reinschießen, wenn ich weiss, dass man der 28-Jährige Stabilität kriegt. Aber ja, wenn er halt nur eine Mannschaft hat, die halt nur jung ist, dann lässt er halt mit Jungen shooten. Ich glaube nicht, dass er grundsätzlich ein Problem mit jungen Spielern hat. Ihm geht es einfach darum, dass er weiss, was gibt mir ein Spieler, für das setze ich ihn ein. Und wenn ich nicht genau weiss, was er mir gibt und ich habe einen, wo ich weiss, was ich bekomme, dann nehme ich eher den, wo ich weiss, was ich bekomme. Ja. So. Habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist das schon wieder zu weit geschaut. Aber.
Also FCZ spielt um den Abstieg.
Es ist Super League. Also besser ist das Kader nicht geworden seit der letzten Saison. Oder so. Das dürfen wir, glaube ich, so festhalten. Aber eben vielleicht ist einfach ganz viel Ruhe von außen, sehr viel Ernsthaftigkeit. Und wenn es da nicht so Friktionen gibt mit Spielern, die vielleicht finden, es ist ein bisschen zu ernsthaft, können wir auch mal irgendwie etwas machen, was Spass macht auf dem Trainingsplatz, dann könnte das funktionieren. Und sonst halt nicht.
Es gibt noch gewisse andere Faktoren, die ich da schon gesehen habe.
Nämlich zum Beispiel?
Ich muss wieder mal einen berühmten Cliffhanger einbauen.
Okay.
Ich kann es dann in 3 Wochen sagen. Ich habe es euch gesagt.
Gut.
Angekündigt. St. Gallen. Ich finde Leon Frockwey, ich höre nur Positives von dem. Ich weiss nicht, ob der gerade ein Starter ist, wo irgendwie im Mittelfeld mega Gas gibt.
Knacken wir heute eigentlich 2-Stunden-Marke, oder?
Nein, wir sind erst bis Stunde 20. Und ich habe aber allen, zwar am Garl, am Produzenten, ist nicht angekündigt.
Ah, ja, genau. Das ist doch gut.
Ich hab dir schon gesagt, es könnte heute ein bisschen länger werden. Und ich habe dann auch das Gefühl, in meiner naiven Selbstverständnis, die Leute können ja jetzt auch
Spulen zu ihrem
Club.
Genau, wir haben Kapitel, ja. Genau, die können hüpfen.
Ja.
Und dürft uns auch gerne zuhören.
Ja.
Nein. Und Alex Frey ist ja nicht da, der aufs WC muss dringend. Das ist gut.
Ja. Schön, hat er in den Podcast geschafft. Leon Frockei, glaube ich wirklich, dass der Potenzial hat. Gibt es ganz viele Leute, die der Überzeugung sind. Balde kommt fix aus Nizza, das ist sicher auch kein Zeichen. Und Andrin Hunziker, Top-Transfer.
Also er wäre dann sozusagen der Vogt-Ersatz, oder? Ja. Vom Typ her.
Hätte ich mir in meiner ganzen Fantasie, wenn ich mir das überlegt hätte, bin ich nicht auf der Rasse gekommen.
Was?
Dass der Andrin Hunziker einfach der Vogt-Ersatz wird.
Also wo du dir überlegt hast, wer könnte der Vogt-Ersatz werden? Ja.
Aber es ist neuliegend und es ist eine sehr gute Entscheidung, finde ich.
Ja, und sie haben ja noch, also es ist ja nicht so, dass sie nicht auch noch sonst irgendwie junge Stürmer hatten, oder? Also wahrscheinlich wird jetzt auch nicht die ganze Last auf der Schulter vom Hunziker liegen. Er hat eine gute letzte Saison gemacht, hat am Schluss einen Durchhänger gehabt.
Ab dem Moment, wo der Herr Stucki angerufen hat, ob er wieder zum FCB kommen, kurzfristig.
Genau, so 5 Minuten vor einem Abstiegsknaller gegen die FCZ. Irgendwann einmal hat es den Winterthur, glaube ich, auch noch erfahren, dass der FCB sich vorstellen könnte, den Stürmer zurückzuholen. Ja. Der Einzige, der weiss, was cool ist. Ja, für ihn hat er jetzt einen längerfristigen Vertrag in der Super League. Und hat... Und
jetzt muss er liefern.
Ja, er muss liefern, aber er weiss jetzt auch bei einem Club, wo er weiss, okay, vielleicht kann man bei dem auch mal 3 Matches nicht liefern und ist dann aber nicht schon wieder auf der Restenhalde versorgt, sondern man kann sich wieder ankämpfen.
Ja.
Und sonst, St. Gallen würde mich überraschen, wenn sie nicht wieder gut in die Saison starten. Sie haben alle Voraussetzungen für einen guten Saisonstart, weil sie haben
praktisch... Außer Doppelbelastung.
Genau, außer Doppelbelastung, das ist richtig. Aber auch die am Anfang der Saison spürst du vielleicht noch nicht unbedingt so und die kennen sich alle, das hätte ja fast keine Wechsel gegeben.
Was nicht immer etwas Positives ist.
Aber wenn du so eine Saison gespielt hast wie die letzte, dann ist es etwas Positives.
Auch nicht zwingend.
Okay.
Es gibt doch so eine Grundregel, dass man einen gewissen Prozentsatz im Kader rotiert, um die Spannung und Konkurrenzkampf und so hoch zu halten. Aber...
Ich habe jetzt bei dieser Mannschaft nicht das Gefühl, dass sie... Weißt du, sie sind satt. Weil sie Cup-Sieger geworden sind. Nein. Weil der Matthias Hüppi jetzt ein Cup-Tattoo hat. Cup-Sieger-Tattoo. Ich glaube nicht.
Vielleicht haben sie einfach Angst, dass wenn sie irgendwie nochmal etwas gewinnen, dass es wieder den nächsten Machtkampf gibt.
Wenn
nicht mehr mit dem zu tun
hat. Ich will kein zweites Tattoo, hört auf mit genau. Dem Seich. Nein, ich glaube, also ich finde, sie haben einfach alle Voraussetzungen. Ich bleibe bei meiner Darstellung. Für einen guten Saisonstart. Und wenn es kein guter Saisonstart ist, bin ich enttäuscht.
Meinst du, wir schaffen es in der neuen Saison, dass der Lukas Görtler mal zu unserem Podcast kommt?
Ich glaube schon. Gut, wenn sie natürlich jetzt weit kommen, wobei, weißt du, also Benfica ist der Start, ist jetzt nicht. ist jetzt leichte andere Krage
wie sie,
also durchschnittlich gegen die Super League.
Wobei, St. Gallen ist sicher weiter in der Vorbereitung.
Ja, aber ich wollte fragen, sind die schon im Training? Weiss Benfica, dass sie schon jetzt anfangen shooten? Oder werden sie überrascht?
Der eine oder andere war vielleicht auch noch in der Nationalmannschaft unterwegs gewesen.
Ja gut, die sind ja früher heim.
Ja, die spielen nicht nur Portugiesisch
bei richtig. Benfica. Das ist richtig, ja. Ganz kurz, wegen völlig... Ein guter Freund von mir schickt aus Stockholm ein Foto. Ist mit seinen beiden Buben im Park gsi am Schütteln und dann hat es einen gehabt und die Buben sind halt Schweden und ich weiß gar nicht, ob auch ein Arsenal-Fan, haben ein jöckeres Liebli an, säckelt einen mit einem Pick dann in dem Park umeinander, haltet an und sagt, hey, cooles T-Shirt, 2-1 habe ich auch daheim. Viktor Jöckeres. Macht das Foto, ja, macht ein Foto mit den beiden Buben und die beiden Buben sind hin und weg. Und seitdem finde ich den Victor super.
Und
vorher hatte ich keine Meinung zu ihm gehabt. Ich weiss nicht, der hat auch in, der hat doch in Portugal geschaut. Ja, hat in Portugal geschaut. Ich weiss, dass es nicht der richtige Club ist. Mein Hirn nicht funktioniert
jetzt
so.
Ich bin ein Eichhörnchen. Der Göker ist neue St. Gallen.
Aha, ja, neue St. Gallen-Stürmer. Nein, aber so, so ein Erlebnis. Das, find, das ist schöner Fußball, finde ich. Das ist wirklich cool. Cool, auch ein cooler Satz.
Ja, ich, also,
tolles T-Shirt 2.
Skandinavier Jahre. Sind eh hoch im Kurs ja, aktuell.
Okay.
Wer schon morgen loslegt, Champions League Quali. Dynamo Zagreb gegen Thun, beziehungsweise Thun gegen Dynamo Zagreb. Also wenn ich da auf die Liste schaue, Meichtri weg, Rastoder weg, Bertone weg.
Imeri weg.
Imeri weg, Ruppe weg. Ja.
Ja, also sie haben auf jeden Fall, ja, sie haben jetzt nicht gesagt, wir werden in die Champions League kommen, gerne ganz viel Geld aus und gehen dann Konkurs, wie das der FC Sion also mal gemacht hat. Und
nur schon CC. Zwei Spieler von Dynamo Zagreb haben mehr Marktwert als der ganze Kader vom FC Thun.
Ja gut, aber sie sind, ja. Aber sie sind, ja. Aber ja, ach, nein, also...
Und dann hast du noch einen Trainer geholt, der Champions League auch nur aus dem Fernsehen kennt.
Gut, das geht den meisten Schweizer, Schweizer Trainer so.
Ja, du weißt, was ich meine. Jetzt noch nicht die ganz grosse Erfahrung, vor allem nicht mit Dreifachbelastung auf dem Level.
Ja.
Also sehr viele Faktoren, wo ja.
Es ist schwierig, das wird mega schwierig. Also Bertone macht einen, ich glaube von all denen, die gegangen sind, also Rastoder natürlich auch mit seinen Goal, aber Bertone wird ihn am meisten weh machen.
Ja.
So als Herz, als Herzschlag von dieser Mannschaft. Ich meine, Nicolas Bürgi, Innenverteidiger, der hat jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Saisons in Dänemark geshootet. Er hat immer geshootet, zuletzt, so bei so einem Mittelfeldclub, Odense. Ja, da ist ein Berner, ist 30, hat Erfahrung. Ja, klar. Aber ja, mit dem tanzt ist im Schnitt nicht in die Champions League. Aber sie werden es, also wir werden es ihnen nicht müssen sagen, dass das ganze harte Saison wird. Das werden sie selber wissen. Oder? Also eben, der Trainer ist ja eben auch ultra, ultra wichtig gewesen. Der hat ja tatsächlich noch, weil er erst so spät auf Berlin gezügelt ist, ist er noch in unserem ersten WM-Podcast hier in Zürich gewesen. Mauro Lustrinelli. Und du merkst halt, der hat etwas.
Aura.
Ja, der hat eine Aura, der hat Witz. Der redet interessant über Fußball, was auch nicht immer bei allen, aber mit Fußball zu tun der Fall ist. Ja. Vielleicht haben sie jetzt die Saison, wo wir ihnen alle letzte Saison vorausgesagt haben. Hast du ein anderes Gefühl?
Für mich hast du ein Abstiegskandidat Nummer 1.
Vor Vaduz noch.
Ja.
Jo, jo, finde ich jetzt, für das haben sie aber dann doch
ich noch... muss ja da auch noch einen raushauen.
Gut, oder? Also, Thun steigt ab. Ciao zusammen. Ich finde, für das haben sie dann doch noch genug, die dabei gewesen sind und die wissen, wie man den Ball weit hoch führen schlägt und dann hinten nachsäckelt. Aber ja. Die haben es da als Erste gehört.
bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der die Meinung
nein,
hat.
Nein, cool.
Kommt dann, also ich die ganze Liga muss mir jetzt noch nicht durch, wir müssen dann noch, gut, nächsten Montag bist du in der Ferie und ich in der Ferie, wir noch schauen, wie das
ja, stimmt, wir machen jetzt 8 Stunden und die nächsten 4 Stunden können wir dann nach dem nächsten Wochenende.
Dann erzähl noch von deinem Servet. Wieso sind die meisten Kandidaten?
Ich habe halt letzte Saison das Glück gehabt, dass ich nur die Abstiegsmatch die ganze Zeit gemacht habe. Und dann bin ich immer wieder sehr weit über den Weg gelaufen. Und ich habe schon gefunden, seit dem Trainerwechsel, wo sehr früh war, ein Spiel, zwei Spiele, eine Liga, ist ja wurscht. So, weil ich halt an mich so Statistiken anschaue und Daten und so, die sind eigentlich so, man hat das Gefühl gehabt, die Basis ist eigentlich gelegt. Das Problem ist einfach, im Schnitt schießen sie sich einmal hinten den Ball selber ins Goal und vorne machen sie nicht. Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ein Problem und wegen dem wirst du ja nie in den Top 3 kommen, wenn du das weiterhin machst. Aber wenn du so wie Freak Ereignis, also magst du noch erinnern, also der Jeremy Frick und der Joel Mal, die sich gegenseitig überbieten, ja, an Slapstick-Goal, ja, unter dem Ball durchgumpen, außerhalb vom Strafraum, und all das Zeug, Eigengoal, Rouillet und was, einfach alles, was gegangen ist. Wenn das wegnehmen würdest, wären die schon damals locker in die Top 6 reingekommen. Und wenn du so erwartbare Goal und Gegengoal anschaust, sind sie eigentlich in der Top 3 gewesen.
Ja.
Und dann habe ich die gesehen shooten und dann haben sie noch den Junior Cadil geholt im Winter, wo ja die Liga einfach kaputt gemacht hat. Und wir sagen, okay, das war auch in der Abstiegsrunde gewesen, die können halt nicht shooten und so. Und darum hat das also super ausgesehen. Aber ich glaube, der hat schon etwas, linken Flügel. Und jetzt haben sie ja wieder gewechselt. Sie wechseln ja so alle anderthalb Jahre, haben sie eine Sportkommission und dann haben sie einen Sportchef.
Ja.
Und dann entlösen sie den Sportchef und dann haben sie wieder Sport. Und jetzt sind sie wieder bei einem Sportchef.
Mhm.
Und der Sportchef ist ein Engländer, der lange in Frankreich geschafft hat. Und ich glaube, wo er gekommen ist, haben sie mir gesagt, du hast zwei, drei Schüsse frei. Und der hat aber etwas zu beweisen und ich glaube, der hat richtig Bock. Und John Williams heisst er. Und dann hat er, unter anderem haben die fast 3 Millionen ausgegeben für einen Stürmer. Natürlich habe ich noch nie von dem gehört. Aber
Mathis Lambourde.
Lambourde, ja. 20-jähriger Franzose, glaube ich.
Ja.
Wenn der das Goal trifft. Und dann haben sie hinten...
Von Hellas Verona.
Von Hellas Verona, genau. Dann haben sie einen litauischen Nationalgoal geholt. Ich weiß es doch auch nicht. Dann haben sie einen Sechser geholt, Naressi. Und ich gefunden habe, auf der Sechser-Position sind sie eigentlich ein bisschen schwach gewesen. Und dann ist die grosse Frage Timothée Konya. Der hat eigentlich weg. Ich glaube, aus persönlichen Gründen. Es geht gar nicht so darum, dass er Servet blöd findet oder nicht mehr in der Schweiz shooten. So. Der hat aber immer noch keinen Club. Und der ist jetzt die letzten Testspiele immer mit dem Captain-Bändchen aufgelaufen. Und es gibt eigentlich nicht einem das Captain-Bändchen, der sagt, außer du bist, nein, immer der Stefan Lichtsteiner hat dem Metinius Captain-Bändchen gegeben. Wenn der bleibt, haben die eine richtig gute Mannschaft. Das ist ja natürlich der ewige Stevanovic, der bis 40, also, ich habe das Gefühl, guter Trainer, die Grundlagen sind gelegt, haben nicht allzu viel Wechsel jetzt drin, aber ein paar, die könnten interessant sein. Für mich Top 3 mindestens. So.
Du wirst es sehen am Wochenende.
Ich will es sehen, genau, gegen die FCB. Ich bin mega gespannt. Ich bin wirklich, also der Match wird nicht über, doch, bei Meindeklub kannst du schon die Weichen stellen. Meindeklub, der nicht Servet heisst, aber ja.
Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen da einen Break, oder?
Genau. Du, nur noch, weil dir gesagt haben, Lugano, du und der Colin gesagt, die haben ja gar nichts gemacht, aber die haben ja auch 3 Millionen ausgegeben für einen Stürmer.
Für den Manzada?
Ja.
Ja. Ja, also der Sebastian Petzer ist auf Kolumbien in die Ferien, glaube ich, im Frühling.
Oder zwei Kollegen mitgenommen. Und
hat den Beckham und den Monsada mitgebracht.
Genau.
Ja, fast 4 Millionen.
Ja. Also. Und der Monsada, der hat für Olympia geshootet und das ist, glaube ich, der Spitzenclub in Kolumbien.
Inter Bogota.
Ah, hat er geshootet. Okay. Dann habe ich es falsch aufgeschrieben.
Ja, du, ich hatte das jetzt...
Nein, das ist schon gut. Der hat es falsch aufgeschrieben.
Kommt aus Honduras?
Ja, 11 Goal, 4 Assists in 42 Spielen. Passt so zu dem Chicago-Scouting-Netzwerk, wo, glaube ich, so Mittel- und Südamerika gross anschaut.
Ja.
Gut, haben wir das auch gesagt. Und Sion fällt der Krasnik Heirisi bis im September, Oktober. Das könnte noch
mehr machen. Das Problem wäre, aber bin ich gespannt, was die noch machen. Sind auch für 300 Millionen, 300
Millionen.
3,5 Millionen der Vincent Botelli behalten.
Ja, gut, das haben wir schon gewusst, gell?
Ja, aber gleich.
Dann haben sie den Fodisilla haben sie noch geholt.
Ja.
Der ist mal bei Yverdon gesehen und der hat mir da gefallen.
Okay.
Ich mag mich dumpf erinnern, dass mir der, glaube ich, gefallen hat bei Yverdon. Und ja.
Die werden sicher noch das eine oder andere machen.
Ja, die Reise
hier. Konstantin sind jetzt in der WM gewesen.
Aha.
Part ist auch da, beide Halbfinale und Finale hat er geschaut.
Holen Argentinier für dich.
Ja, holt einen Argentinier.
Der Paredes.
Paredes kommt.
Nur für dich, Tobi.
Ja, könntet.
Die startet auf jeden Fall jetzt in Baku gegen einen weißrussischen Club. Genau. Gegen einen weißrussischen Club. Müssen sie weghauen. Sie sind zweitletzte in Weißrussland im Moment, sind gar nichts.
Gut. Das ist mal eine Ansage.
Gut, also dann.
Ja, schauen wir, was wir nächste Woche noch haben. Wird sicher vielleicht dann noch bei GC mal noch etwas passieren. Du machst grosse Augen. Lausanne Sport kann ich da viel zu wenig sagen. Aber schauen wir mal. Du schüttelst den Kopf.
Die haben einen neuen Trainer, Luca Elsner, der noch nie jemand davon gehört hat. Slowen, oder? Also noch niemand in der Schweiz davon gehört hat. Wo man sich ja vorstellen kann, wie das der Name auftaucht ist. Also irgendwie über Manchester United, Ineos, vermutlich, oder? Weil sonst bekommst du auf Slowen, der noch nie in der Schweiz geschafft hat als Trainer.
Wir werden es sehen.
Ja. Die haben aber auch wenig Wechsel, also von dem her. Ausser der Goalie.
Ja. Wir schauen, wie wir nächste Woche aufgestellt sind. Gewöhnt euch nicht an die Kombination Ratz-Wedermann. Da ist jetzt eigentlich für die nächsten gefühlt 6 Wochen immer jemand in der Ferien. Aber wir finden eine Lösung.
Ach, ich bin nur 2 Wochen weg.
Eben. dir schon mal eine gute Woche, Florian. Schon viel Super League auf dem Programm. Du gehst überall ein bisschen vorbei. Ein bisschen Unruhe stiften.
Was? Nein! Positive Vibes. Ja.
Ist gut.
Vorfreude.
Und ja, wir gehören uns. Mann, wie lange hast du? 2 Wochen?
Ja. Das ist nicht so lang, Tobi. Das schaffen wir.
Mal schauen, was ich dann die nächste Woche noch mache. Danke euch vielmal fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt, wie immer, forza@blick.ch. Fragen für Super League, dann auch Inputs. Was wir in der neuen Saison vielleicht noch machen können in unserem Podcast. Wir sind offen für Vorschläge und Stunden 40 könnte das Rekord.
Ja, ist 100 Minuten. Heftig. Leck.
Fast so lange wie die Halbzeitshow von der
ist WM.
Gute Woche.
Ja, zusammen.